Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde, wie immer mit mir, Fabian, und natürlich auch wie immer mit dem überaus charmanten, überaus eloquenten, gut aussehenden und allgemein einfach extrem geilen Daniel. Daniel, wie geht's dir?
Danke, mir geht's sehr gut. Und vielleicht können wir an dieser Stelle gleich die Brücke spannen. Also zum einen habe ich dir diesen Spiegel ja schon zurückgegeben und dein Äußeres heute bewundert, aber diese leicht homoerotischen Züge werden auf jeden Fall in der heutigen Folge einen gewissen Anklang finden, um es mal so zu sagen.
Ach krass, du steigst direkt richtig in die Vollen ein. Ja, das stimmt, das werden rein, sie, ja. Das werden sie, ja. Danke auch, dass du vorhin beim Beginn des Zoom-Meetings mein Outfit und mich gelobt hast. Wir haben darüber gesprochen, dass mein Bart langsam immer dichter wird, zu einem Vollbart heranwächst. Jetzt mit 42 Jahren tut sich da so ein bisschen was. Ich hätte immer mein ganzes Leben lang gerne Vollbart gehabt. Ich habe einfach nicht den Bartwuchs. Er wird immer dichter. Wir haben eben ausgerechnet, wenn ich ungefähr 100 werde, dann werde ich den Bart bekommen, den ich mein Leben lang haben wollte.
Das Ding ist, früher, als wir 90er-Kiddies so aufgewachsen sind, haben unsere Superhelden keinen Bartwuchs haben dürfen. Also streng genommen kam das erst später mit dem Drei-Tage-Bart und so. Also die waren eigentlich immer glatt rasiert. Egal, ob du jetzt James Bond nimmst oder Rambo oder so, keine Ahnung. Aber die waren in der Regel immer eher glatt rasiert. Und das waren immer so die älteren Dudes, so wie, ich glaube auch in jeder Boyband gab es einen mit Bart. Davon abgesehen, ich wollte das die ganze Zeit bringen, ne? Leute, kurze Zuhörerumfrage, wären wir die Backstreet Boys, wer von uns es wäre? Ich bin schwer dafür, dass Fabian AJ ist. Ja, nee, Spaß am Rande. Aber das mit dem Bart kam ja erst später. Und ich glaube, Fabian, dazu, weil ich ja ähnliches Schicksal habe wie du, glaube ich, dass wahrscheinlich, wenn wir irgendwann so in den Genuss eines vollen Bartes kommen sollten, dann ist es wahrscheinlich komplett wieder außer Mode und wir haben nichts mehr davon.
Das ist mir scheißegal. Ich scheiße auf Mode. Ich ziehe es einfach trotzdem durch. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das auch schon mal hier im Podcast erwähnt. Ich habe mal vor Jahren eine Frau gedatet, die dann das nicht hat weitergehen lassen, weil sie auf Typen mit Vollbart steht und mein Bartwuchs war auf jeden Fall nicht männlich genug.
Gab es nicht auch ganz am Anfang schon mal so ein Feedback, wo die Leute nur unsere Stimmen, unsere Gesichter aber noch nicht kannten, dass sie gedacht haben, du hättest einen Vollbart?
Ja.
Irgendjemand hat das auch mal geschrieben.
Ja, irgendwer schrieb so, ich hatte dich bärtiger erwartet oder irgendwie so, keine Ahnung.
Ja,
sorry, kann ich nicht mit dienen. Daniel wollte eben schon ganz elegant die Brücke schlagen zum heutigen Fall. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich habe auch richtig Bock einzusteigen. Das ist ein sehr, sehr True Crime-reicher Tag. Ich bin gestern Abend aus dem Urlaub zurückgekommen und heute haben wir dann erstmal uns die neue Radiofolge fresh gemacht und jetzt geht's hier mit unserer regulären Folge auch direkt weiter. Das ist eine ganz besondere Folge, denn ihr erinnert euch vielleicht an die Dahmer-Folge. Die haben wir damals gemacht aufgrund von Zuhörer und Zuhörerinnen Input und kurz danach hat Netflix eine Serie zu Dahmer veröffentlicht und diesmal dachten wir, wir machen es ein bisschen anders. Es läuft seit einer Woche oder so eine Serie auf Netflix, die heißt Monsters. Das ist quasi der zweite Teil, wenn man so will, dieser Dahmer-Reihe, halt mit anderen Protagonisten. Und da der Fall sowieso auch auf meiner Liste stand, dachte ich, kümmern wir uns um den. Es geht um den Fall der Menendez-Brüder und wir haben uns natürlich auch die Serie angesehen und so ein bisschen geguckt, wie ist die technisch gemacht, was ist da hinzugedichtet worden, was ist nah an der Realität und lohnt es sich, die zu gucken, ja oder nein, denn wie schon öfter erwähnt, sind wir ja auch zwei Filmnerds und tatsächlich auch studierte Medienwissenschaftler, also das ist unser Jungle hier. Ich bin gespannt, ich bin auch gespannt, wie du es empfunden hast, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, über unsere Eindrücke von der Serie.
Ja, ich habe ungefähr vor einer halben Stunde die letzte Folge beendet. Und deswegen war ich ganz froh drum, dass wir heute so eine kleine Verzögerung hatten mit der Aufnahme. Also wir sind für unsere Zeiten eigentlich relativ früh dran, muss man dazu sagen. Wir haben jetzt Sonntagabend, alle Welt guckt jetzt den Tatort. Wir beide machen aber jetzt hier True Crime als Podcast. Und ich bin auch wirklich heiß. Ich will jetzt irgendwie erzählen, ich will loslegen tatsächlich. Ich habe richtig Bock, über die Serie zu sprechen.
Ja, cool.
Weil ich, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, die in den letzten Tagen wirklich ausführlich gepumpt habe und auch extrem, sie hat mich doch durchaus mitgerissen, sagen wir mal so. Und ich kann heute endlich mal mitreden, das ist auch cool.
Worüber ich auch nachgedacht habe, ganz kurz, ganz kurzes Abschweifen, das wirst du mir nachsehen müssen. Ich war heute richtig froh, dass du noch nicht die Tupac-Folge gemacht hast, die du ja auch schon seit einiger Zeit irgendwie vor dir herschiebst, weil es ja diese Entwicklung gibt, beziehungsweise diese ganzen Enthüllungen bezüglich Sean Combs, Puff Daddy, P. Diddy, wie auch immer. Und ich glaube, im Zuge dessen wird es auch noch irgendwie neues Licht geben, was auf diese ganze Tupac-Geschichte fällt. Denn ich kann mich und konnte mich nie des Eindrucks erwehren, dass der da irgendwie die Wichsgriffel im Spiel hat. Ich habe damals schon auch da waren wir ja noch Kinder, als das alles passiert ist. Ich habe damals auch schon irgendwie gedacht, als er diesen Track damals für The Notorious B.I.G. aufgenommen hat mit Faith Evans, dieses We'll Be Missing You.
Das sehr schön war übrigens.
Ja, aber da hatte ich als Kind schon den Vibe, dass er vielleicht auch hinter dem Tod von The Notorious B.I.G. steckt. Und ich glaube, da wird sich in einiges tun, so in nächster Zeit, was so diese ganzen Verstrickungen von Sean Combs angeht. Deswegen bin ich froh, dass du da noch nicht reingestiegen bist in dieses Rabbit Hole und wir das irgendwann noch gemeinsam tun werden. Ich bin allerdings heute in ein ganz, ganz anderes Rabbit Hole gestiegen, was ich auch noch kurz erwähnen möchte. Und das wird euch, glaube ich, die so ein bisschen interessiert sind an solchen historischen Sachen, Spekulationen und so weiter und geschichtlichen, geografischen Dingen, das wird euch, glaube ich, auch so ein bisschen auf eine Reise schicken, wenn ihr Bock habt, sowas nachzuforschen. Und zwar, kennst du die Rickard-Struktur?
Nein.
Die Rickard-Struktur, auch das Auge der Sahara genannt, ist eine ringförmige, kraterähnliche Formation von Gestein in der Sahara auf dem Staatsgebiet von Mauretanien. Und es spricht dafür, dass das irgendwann mal künstlich erzeugt wurde, also eine menschlich geschaffene Struktur ist. Und wenn man Plato gelesen hat und wenn man Platos Beschreibungen von Atlantis gelesen hat, dann erinnert einen das verdammt an dieses Auge der Sahara. Und es gibt nicht wenige Wissenschaftler, die denken, dass da tatsächlich Atlantis gelegen hat, weil auch die geografischen Gegebenheiten da in Mauretanien, in der Sahara, dazu passen, wie Plato Atlantis geschildert hat. Und man davon ausgehen muss, dass zu der Zeit, als der seine Schriften verewigt hat, auch die Sahara noch ganz anders aussieht. Also die Sahara hatte im Laufe ihrer Zeit mindestens drei sehr starke Grünperioden, wo die bewaldet war und mit viel Wasser durchzogen. Und die letzte Grünperiode war wohl so um diese etwa atlantische Zeit herum. Und das würde halt zu vielen Beschreibungen aus dieser Antike passen. Das ist super interessant. Da werde ich mal noch richtig tief einsteigen in diesen Rabbit Hole.
Ja, sehr, sehr interessant. Das klingt wirklich spannend. Ich sehe mir gerade parallel die Bilder an und ich denke, das würde mich auch sehr interessieren tatsächlich. Also ich fahre ja so ein bisschen auf wie soll man sagen, übermenschlichen Phänomene auch ab. Und wenn man dann es hinbekommen würde, quasi so einen wirklichen historischen, wissenschaftlich begründeten Kontext zu schaffen, dann ist es halt irgendwie cool, weil das halt so ein bisschen auch so eine Antwort auf eine grundsätzliche Frage mehr liefert, so weißt du, ich meine. Genau. Also neben Stonehenge, den Pyramiden und keine Ahnung was alles, wäre dann zumindest dieser Komplex dann auch geklärt.
Ja, und da wäre auch so der Untergang von Atlantis quasi geklärt, einfach durch die Desertifikation, also das Voranschreiten der Wüste und das Austrocknen, wäre dann wahrscheinlich das Leben da einfach zum Erliegen gekommen, ne? Also es ist, wenn du das dann so siehst, diese Rickard-Struktur, das ist so ein, wie gesagt, kreisförmiges, ringförmiges Gebilde, ne? Und Plato beschreibt tatsächlich Atlantis auch als Stadt aus konzentrischen Kreisen gebaut. Also das passt hinten und vorne. Und geophysisch wurde auch ausgeschlossen, dass diese Struktur durch beispielsweise einen Meteoriteneinschlag oder so entstanden ist. Also die ist auf eine andere Art und Weise geschaffen worden. Also wie gesagt, das nur so zum, in was für ein Rabbit Hole ich heute gestiegen bin und wo ich mich mit befasst habe, fand ich super interessant. Vielleicht hat da der ein oder andere was zuzufügen. Dann
bevor du das abschließt, wollte ich aber ganz kurz noch loswerden, dass es eben so spannend ist, dass diese Gegend, aber halt auch viele andere Gegenden so auf der Welt, halt immer wieder so einen ganz natürlichen Klimawandel erlebt haben. Das finde ich irgendwie super spannend, wenn du überlegst, dass halt, wenn du sagst, dass da so wie viele verschiedene Klimasituationen geherrscht haben und das vor so vielen tausend Jahren, dann ist es eigentlich sehr spannend, da mal einen Blick auch in die Zukunft zu werfen, wie sich das Ganze nochmal weiterentwickeln könnte.
Ja, es gibt ja viele Wissenschaftler, die auch sagen, dass der Klimawandel an sich nicht menschgemacht ist, dass die Erde diverse Klimawandel immer wieder durchlebt hat, dass einfach eher durch den Menschen beschleunigt wird.
So ein Katalysator.
Genau. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch Konsens der seriösen Wissenschaft, also dass es ja nicht unbedingt ein menschgemachter, aber ein durch den Mensch beschleunigter Klimawandel ist, dass wir nicht in der Hand haben, das zu stoppen, aber durchaus zu verlangsamen. Wie auch immer, super interessantes Thema. Dann möchte ich, bevor wir uns um die Menendez-Brüder kümmern und um diese Serie, die da jetzt aktuell am Start ist auf Netflix, möchte ich mich nochmal kurz bedanken, den Dank aus der letzten Folge erneuern für eure Nutzungsbereitschaft unserer Holy Codes, Blutrausch 5 für 5 Euro Nachlass für Neukunden und Blutrausch für 10% für Bestandskunden. Danke nochmal, ihr nutzt das richtig, richtig krass und wir haben gutes Feedback von Holy. Wir sind super, super glücklich und hätten damit nicht gerechnet, dass das so angenommen wird von euch. Und das bestärkt uns aber auch, weil wir immer gesagt haben, wir machen nur Werbung für ein Produkt, das wir auch cool finden. Und es ist schön, dass ihr das auch so annimmt und auch cool findet, weil das irgendwie wieder zeigt, dass wir eine gute Connection haben zu euch, zur Community und dass wir halt eben da uns nicht von irgendeinem Unsinn haben blenden lassen, sondern dass das wirklich ein gutes Produkt ist einfach.
Ja, auf jeden Fall. Danke auch von mir. Das ist einfach wirklich schön zu sehen und wir haben nicht damit gerechnet, dass es auf so viel Resonanz stößt und es ist halt aber trotzdem so und das ist halt echt sehr cool.
Und schließlich und endlich, bevor ich Daniel jetzt hier wirklich nicht mehr auf die Folter spannen kann, der ist heiß wie Frittenfett. Ich sehe das hier in der Kamera vor mir, der will über diesen Fall endlich sprechen. Aber noch ein Eintrag bzw. Nachtrag zu unserer letzten Folge zum Rätsel des Dyatlov-Passes. Und zwar habe ich den gelöst, glaube ich. Und zwar ist mir am Tag nach der
Aufnahme... Ach, du hast ihn gelöst.
Ja, ich habe den gelöst. Also in Zusammenarbeit mit einer Zuhörerin tatsächlich.
Ja.
Am Tag nach der Aufnahme ist mir ein Gedanke gekommen, den ich vorher nicht hatte und den ich auch in der Aufnahme leider nicht hatte. Und sie hat dann einen Tag später die perfekt ergänzende Nachricht dazu geschrieben.
Dann hau mal raus.
Und zwar dachte ich mir... Es gibt immer diese Verschwörungstheorie, dass 1 bis 3 Mitglieder der Gruppe vielleicht mit irgendeiner Geheimoperation beauftragt waren. Da haben wir auch drüber gesprochen. Mhm. Dann habe ich mir diese Gruppe angesehen, nochmal so im Geiste. Und ich habe gesehen, dass das alles im Prinzip Leute sind aus Themenbereichen, aus Arbeitsbereichen, die militärisch irgendwie interessant sind. Ja, Funker, Ingenieure, Leute, die irgendwie Zugang zu geheimen Einlagen haben, Leute, die KGB-Erfahrung haben und so weiter und so weiter.
Mhm.
Wer sagt denn eigentlich, dass nicht die ganze Gruppe als solches einen Geheimauftrag hatte und diese Wanderung zum Jahrestag der Parteigründung einfach nur Vorwand war? So, warum sollen das nur einzelne Teile gewesen sein?
Ja.
Und dann schrieb diese Zuhörerin bei Instagram, es gibt ja die Theorie, dass die Gruppe bei irgendeinem Waffentest ums Leben gekommen ist. Warum sollen nicht die diese Waffe getestet haben? Also vielleicht war deren Wanderung einfach nur Tarnung und Sinn und Zweck war irgendein geheimer Waffentest, vielleicht wirklich irgendeine Schallwaffe oder irgendwas, was diese atmosphärische elektrische Entladung bedingt hat. Das würde eventuell auch erklären, warum manche Waldarbeiter so einen grellen Blitz am Himmel gesehen haben wollen, was dann von vielen für UFOs gehalten wurde. Das würde vielleicht auch die Radioaktivität auf den Klamotten erklären und dieser Test wäre dann eben ganz schön schief gelaufen.
Fabian, du willst es aber auch ein bisschen fiktional haben, ne?
Will ich.
Ja, also ich finde die Theorie spannend, nachvollziehbar bis übertrieben. Also irgendwas, also entweder es ist genau so gewesen oder es ist halt kompletter Humbug.
Ja, es ist genau wie mit dem Yeti. Entweder war es so oder es ist kompletter Humbug.
Also ich frage mich, kann sein, dass es so war, ne? Das ist auch irgendwie schlüssig, keine Frage. Ich denke mir halt nur, die hatten ja irgendwie eine gewisse Route und eine Pferde, die sie halt irgendwie verfolgt haben. Und da muss man doch auch sagen, okay, man kann halt deren Station irgendwie ein Stück weit auch nachvollziehen, sodass man dann auch sagen muss, hätten sie das jetzt alles nur auf so einen Waffentest ausgelegt, wären sie vielleicht einen anderen Weg gegangen.
Keine Ahnung, vielleicht haben da diverse Sachen eine Rolle gespielt. Vielleicht musste man diese Tarnung irgendwie aufrechterhalten, dass das eben so eine offizielle Wanderung ist. Vielleicht wollten die auch das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, mussten irgendwie diesen Test machen und wollten nebenbei trotzdem diese Wanderstufe 3 erreichen oder so. Man weiß es nicht, weil ich wollte diese Theorie einfach nur hinzufügen als mögliche weitere Theorie.
Vielleicht ist sie das auch. Vielleicht ist das die Wahrheit.
Aber jetzt ohne weitere Abschweifungen in den heutigen Fall.
Nicht ganz.
Okay.
Noch nicht. Du hast in deinem Urlaub den Aufruf vergessen. Und das müssen wir jetzt machen.
Ja, den habe ich tatsächlich vergessen. Den wollte ich morgen bei Instagram nachholen. Ich wollte heute eine Story drehen, aber ich fand, ich sah so zerlatscht aus, ich konnte das nicht machen. Und zwar...
Da sind wir wieder bei dem Vollbart. Ich hätte auch einfach keiner erkannt.
Und zwar folgender Aufruf, den Daniel hier so nebulös angekündigt hat. Wir haben vor, jetzt nach fast 3 Jahren, uns zum 3-Jährigen so ein bisschen zu rebranden. Wir wollen aus verschiedenen Gründen vielleicht so unsere Titelbildaufmachung ändern, vielleicht die Intro-Musik, das wissen wir noch nicht, aber wir möchten etwas ganz Bestimmtes haben, auf jeden Fall. Wir möchten ein Logo, also etwas, womit man uns verbindet, so ein leichtes, cooles, griffiges Logo, das man eventuell auch auf unseren Merch packen kann, einfach etwas, womit man uns verbindet, so wie den Swoosh mit Nike, wie die 3 Streifen bei Adidas, irgendwas Cooles. Da kommt ihr ins Spiel als die geilste Community der Welt. Wir möchten euch dazu aufrufen, die kreativen Köpfe unter euch, denn da gibt's einige, das weiß ich. Wenn ihr Bock habt, dann haut mal rein und gestaltet ein Logo für uns, denn da sind wir bei weitem nicht kreativ genug für.
So sieht's aus. Und also idealerweise schreibt ihr uns im Vorfeld, damit wir wissen, was so auf uns zukommt und wie viele vielleicht wirklich interessiert sind, das zu machen und es auch irgendwie probieren und so. Und da ihr wisst, haben wir in einem guten Monat, ein bisschen mehr, also einen Monat und eine Woche, um genau zu sein, haben wir Podcast-Geburtstag. Und da wäre es ja wirklich ein Träumchen, wenn wir das dann präsentieren könnten. Live in der Krombacher mit all denjenigen, die dann auch als Zuschauer mit dabei sind. Natürlich, denke ich, ist es selbstverständlich, dass wir kurz danach auch der Community dann das offizielle Logo zeigen würden, denn es kann ja nun nicht jeder irgendwie live vorbeikommen, kann ich gut verstehen. Allerdings wäre das auf jeden Fall ein angemessenes Event für so ein Facelift. Und deswegen spielen wir so ein bisschen mit dem Gedanken, das an diesem Tag zu machen. Da wäre es halt einfach richtig cool, ähnlich wie mit unserem Namen auch. Wir sind ja von, ihr wisst wovon, auf Blutrausch irgendwann gewechselt. Wir mussten. Und da war es ja auch so eine Community-Entscheidung, wie wir uns denn zukünftig nennen sollten. Und so stellen wir uns das jetzt eigentlich auch mit dem Logo vor. Also irgendwas Simples, irgendwas Griffiges, etwas mit einem hohen Wiedererkennungswert, etwas, was schlicht ist und trotzdem irgendwie unique und dass man halt irgendwie so als Logo ganz gut benutzen kann.
Ja, das war traumhaft zusammengefasst. Da kann ich nichts hinzufügen. Hast du weitere Abschweifungen oder kann ich jetzt in diesen Fall gehen?
Du kannst.
Okay, die beiden Hauptprotagonisten des heutigen Falls sind die Brüder Joseph Lyle und Eric Galen Menendez. Joseph wurde am 10. Januar 1968 geboren, Eric am 27. November 1970. Wir werden Joseph trotzdem Lyle nennen, denn den Namen hat er bevorzugt. Das war sein Rufname, auch wenn es nur der Zweitname war. Das ist griffiger. Es klingt auch besser als Joseph, ehrlich gesagt.
Mhm.
Die beiden sind aufgrund eines Mordes an ihren Eltern im August 1989 verurteilt und im Gefängnis. Und ja, es wurde immer wieder mal über die beiden berichtet im Laufe der Jahre meiner True Crime Sucht habe ich das immer wieder mal mitbekommen. Aber seit 3-4 Jahren sind die doch sehr im Zentrum des Interesses, und zwar aufgrund der Social Media App TikTok. Da gab es damals dann irgendwie so eine riesen Aktion, dass vorwiegend weibliche Nutzerinnen so alte Prozesssnippets gepostet haben. Mit der Grundaussage, die beiden sollten bitte entlassen werden aus dem Gefängnis, die seien zu attraktiv fürs Gefängnis. Und auch wenn ich das relativ dämlich fand und auch ein bisschen fragwürdig, hat das Ganze doch etwas anderes mit sich gebracht. Man hat diese Ausschnitte aus den Prozesstagen auf TikTok gesehen, die auch auf YouTube übrigens relativ gut verfügbar sind. Und man hat einfach da merken können, dass Erklärungen, mögliche Erklärungen dieser Tat einfach nicht ernst genommen wurden von der Jury, vom Gericht, dass die runtergespielt wurden, weil die im damaligen zeitlichen Kontext einfach noch ganz anders gewertet wurden als heute. Und das hat zumindest die Diskussion über die Motive der beiden und über den Umgang mit den beiden sehr angeregt. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Nebeneffekt von dieser TikTok-Bewegung gewesen.
Das ist tatsächlich wirklich sehr spannend. Ich werde gleich, wenn wir soweit sind, auch noch eine weitere Info so in diesem Bereich raushauen. Das würde jetzt gerade aktuell nicht passen. Allerdings hat das auch was mit dem medialen Aufwind der letzten Zeit zu tun.
Ja, also dieses, wie gesagt, zu schön fürs Gefängnis, da haben sich mir so ein bisschen die Zehennägel aufgestellt. Das gab es jetzt vor einigen Wochen
wieder, dieses Phänomen. totaler Käse.
Da, es gab vor einiger Zeit jetzt, oder ist jetzt gerade relativ frisch verurteilt, einen Amerikaner namens Wade Wilson, also wie der Charakter bei Deadpool tatsächlich. Der hat Frauen getötet, relativ brutal und relativ wahllos und ist halt kein hässlicher Mensch. Und daraufhin gab es dann auch Petitionen, die irgendwie von Tausenden von Frauen unterschrieben wurden, von wegen, der ist zu schön fürs Gefängnis. Wo man dann halt auch denken muss, okay, aber der würde genau euch wahrscheinlich auch ermorden, wenn er die Chance dazu hätte. So, was ist da los mit euch, dass ihr diesen Menschen verteidigen möchtet, ne?
Also das ist sowieso ein sehr interessantes Phänomen, was da los ist. Also das ich weiß nicht, was Leute immer rauslesen. Also ich meine, man kennt das ja ein Stück weit von irgendwelchen Idolen, von irgendwelchen Schauspielern, von irgendwelchen Musikern, die man toll findet, durch die Musik oder so, dass man so den Hauch einer gemeinsamen Ebene verspürt und glaubt halt, irgendwie eine Person zu kennen oder so, ne? Aber jetzt, wenn man von irgendwelchen Prozessvideoaufnahmen aus den späten 80ern, dann glaubt irgendwas, weiß ich nicht, da eine Verbundenheit oder sowas herzustellen, das finde ich halt irgendwie total seltsam. Insbesondere dann, wenn du halt auch noch solche sehr unreflektierten Aussagen triffst, wie viel zu schön für den Knast, hol den mal wieder raus. Also was ist denn das?
Ja, bei den Menendez-Brüdern kann ich das eventuell noch verstehen, weil da ja, wie gesagt, noch ein ganz anderer Themenkomplex hintersteht. Da sprechen wir jetzt gleich drüber. Bei Wade Wilson kann ich es nicht verstehen. Das ist ein eiskalter, ekelhafter Mensch, wenn man auch so die Bilder aus seinem Prozess sieht. Der hat da keinerlei Mitgefühl gezeigt bei der Beschreibung seiner Taten. Und Leute, die Hakenkreuze ins Gesicht tätowiert haben, sind mir generell relativ unsympathisch, muss ich dazu sagen. Das aber wahrscheinlich ein Grund dafür, dass der im Gefängnis mutmaßlich nicht sonderlich alt werden wird, um jetzt mal diesen Fall kurz abzuschließen.
Mhm.
Zum einen, weil Frauenmörder in der US-Gefängnishierarchie relativ weit unten stehen. Da gibt es wohl diverse Gefängnisgangs, die schon angekündigt haben, ihn deswegen bestrafen zu wollen, weil er halt Frauen umgebracht hat. Aber der hatte auf jeden Fall ein ganz anderes Problem, weil die Aryan Brotherhood es auf ihn abgesehen hat wegen dieser Hakenkreuz-Tattoos im Gesicht, weil das zwar Nazis sind, aber bei denen muss man sich diese Hakenkreuz-Tattoos oder Nazi-Tattoos verdienen und jemand, der von außen reinkommt, ohne die verdient zu haben, hat automatisch quasi den Zorn der Gang auf sich gezogen.
Wow.
Also der wird wahrscheinlich keine schöne Zeit haben im Gefängnis.
Ja, ich sehe mir gerade das Bild an oder Bilder von ihm. Das Gesicht kennt man auf jeden Fall. Ich habe das auch hier und da schon mal aufgeschnappt. Und ja.
Ja, ich habe neulich mal etwas neuere Bilder gesehen. Der wurden mittlerweile die Zähne eingeschlagen im Gefängnis. Der sieht nicht mehr ganz so fresh aus. Ja,
ja, was heißt fresh? Ich wollte gerade noch sagen, ich kann halt einfach, ich weiß, du hast Tätowierungen und so und viele da draußen mögen das auch, aber ich kann das null verstehen, wie man sich sowas Gesicht tätowieren kann.
Ja, das ist, wie gesagt, das ist eine uralte Debatte, die man immer wieder führen muss. Das ist, das machen Menschen ja auch aus den unterschiedlichsten Gründen. Das ist eine Form der Freiheit, des sich selbst Auslebens. Das ist eine Form, manchmal mit bestimmten Dingen umzugehen und bestimmte Dinge zu verarbeiten. Das kann so unglaublich viele Gründe haben. Ein Soziologiedozent an unserer Uni hat mal die These aufgestellt mir gegenüber, dass das irgendwie wäre, weil wir als Menschen keine Konflikte mehr haben und wir dann den Kampf und das Leid vermissen, dass wir uns Schmerzen zufügen müssen, weil das irgendwie in uns verankert ist und in unserer Gesellschaft ist einfach das nicht mehr präsent und deswegen machen wir das auf diese Art und Weise. Das hat sicherlich auch irgendwas mit Herdentrieb zu tun, gerade wenn man so sieht, gerade auch in Social Media, es gibt so Tattoos, die oder so Vorlagen. Wenn irgendwie eine Person im Fernsehen die hat, dann haben irgendwie 100 Leute am nächsten Tag die auch, weißt du, so richtige, ganz krasse Mode. Wie gesagt, da wird es 1000 Motive geben. Ich habe sicherlich auch andere Motive für meine Sachen gehabt, als viele andere Menschen als mittlerweile heutzutage. Ich habe es auch natürlich auch zu einer Zeit gemacht, wo man sich noch ganz genau überlegen musste, ob man sich so offensichtlich, wie ich es bin, tätowieren lässt, weil das noch ganz anders angesehen wurde als heutzutage.
Ja, auf jeden Fall.
Egal, wir reden nicht über Tattoos, wir reden über die Menendez-Brüder und wir reden über die Nacht vom 20. August 1989.
Jo.
Da erreichen irgendwann Einsatzkräfte der Los Angeles Police und auch Notärzte die Villa der Familie Menendez. Da hat sie kurz zuvor einen Notruf ereilt, den hatte Lyle Menendez, der älteste Sohn des Ehepaares, getätigt. Und als die Einsatzkräfte ankommen, sehen sie ein Bild des Grauens. Sie werden hineingeführt in ein luxuriöses Haus, eine riesige Villa in den zweiten Stock geführt. Im Vorgarten des Anwesens weint hysterisch ein junger Mann, das ist Eric. Der heult sich da auch schon so bei den ersten Einsatzkräften aus, die ankommen, die so ein bisschen trösten. Und die Beamten betreten einen großen Wohnsaal, einen Fernseher, der noch läuft, und auf einer Couch die Eheleute Menendez, beide offensichtlich erschossen, auf dem Tisch vor ihnen Schalen mit geschmolzenem Vanilleeis mit Himbeeren, sodass man davon ausgehen kann, dass sie da beim Fernsehen gucken, einfach beim gemütlichen Fernsehabend, eisessend, irgendwie erwischt wurden. Der Mann, der Herr des Hauses, sitzt auf der Couch. Zwischen Couchtisch und Sofa liegt seine Frau, also die ist offensichtlich von der Couch runtergefallen. Ob sie fliehen wollte, ob sie sich wehren konnte, das weiß man nicht, aber sie ist eben nicht auf der Couch aufgefunden. Überall ist Blut, überall sind auch Gewebespuren, Gehirnmasse der beiden Toten. Da ist offensichtlich mit großkalibrigen Waffen auf sie geschossen worden. Man findet zwar keine Patronenhülsen, aber man kann aufgrund der Spurenlage und der Einschussspuren relativ schnell sagen, dass es Shotguns waren, also Schrotflinten, die halt auf relativ kurze Entfernung einfach verheerende Wirkungen angerichtet haben. Die Gewebefetzen, Blutreste sind teilweise bis an die Decke gespritzt, also da hat wirklich viel, viel Kraft gewaltet. Die Polizisten, die so die erste Augenscheinnahme vornehmen, benutzen Regenschirme und halten auch Regenschirme über die Forensiker, damit die da nicht von irgendwas Untertropfendem getroffen werden. So krass ist auch diese Decke tapeziert.
Okay, tapeziert ist jetzt echt eine harte Metapher, aber also voll brutal, wenn man sich das vorstellt.
Ja, also hier erste Abweichung zur Serie, das tatsächliche Bild des Schreckens, das die Einsatzkräfte da angetroffen hat, das war, glaube ich, noch etwas ausgeprägter als in der Serie zu sehen, obwohl diese Erschießungsszene in der Serie schon auch sehr krass gemacht ist. Also die ist sehr eindringlich. Sehr
detailreich.
Ja, genau. Sehr detailreich. Aber ich glaube, tatsächlich in der Realität hat sich das noch blutiger dargestellt. Hier auch schon die erste Abweichung von der Realität, denn José Menendez, dem Familienoberhaupt, wurde zuerst in den Hinterkopf geschossen. In der Serie wird es so dargestellt.
Dass das ja so der finale Schuss war, ne?
Ja, vor allem wird es so dargestellt, als ob die von vornherein die Angreifer, also ihre Söhne, haben kommen sehen. Ich denke, dass die einfach zu denen gekommen sind, dann den ersten Schuss auf den Vater abgefeuert haben und dann eben sich auf die Mutter konzentriert haben. Die haben ja auch einfach ganz unterschiedliche Zahlen an Einschüssen. Sie hat deutlich mehr Einschüsse abbekommen als er. Das sieht man in der Serie natürlich auch.
Ja, da kommen wir vielleicht zu einer Rückfrage, die ich habe. Die könnte man eigentlich jetzt schon ganz gut platzieren. Da bin ich nämlich nicht ganz schlau geworden aus der Serie. Es gab da verschiedene Erzählarten sozusagen dieses Vorfalls. Ist es nun so, dass die, weil ich meine, du hast jetzt gerade schon die Eisschale erwähnt, das würde ja darauf hindeuten, dass sie das durchaus bewusst mitbekommen haben, aber in der Serie heißt es irgendwann auch, dass die möglicherweise geschlafen haben, als das Ganze passiert ist. Weiß man dazu was Konkretes?
Nee, also die werden es 100% mitbekommen haben, die haben ferngesehen, die haben Eis gegessen, die hatten sich einfach einen schönen Abend gemacht. Ne? Die haben wahrscheinlich auch einfach nicht damit gerechnet, dass ihre Kinder zu Hause sind. Mhm. Wir erzählen einfach mal weiter, vielleicht ergeben sich dann von, ja, einfach automatisch durch den Sachverhalt, klären sich vielleicht auch schon Fragen.
Okay.
Die Ermittler finden natürlich super schnell raus, es handelt sich um José und Kitty Menendez, das sind einflussreiche, reiche Menschen, die da in Beverly Hills wohnen, da wohnt man nicht einfach so, quasi Haus an Haus mit Schauspielern, mit Musikern, mit Superstars, ne, und das ist es. Da wohnen halt einfach nur Leute, die Geld und Einfluss haben. Mhm. Im Vorgarten, wie gesagt, trösten Ermittler den jüngeren der beiden Söhne, den 18-jährigen Eric Menendez. Der ist dafür auch bekannt, ein aufstrebendes Tennistalent zu sein. Das wird in der Serie auch so angerissen, aber ich glaube, die Dimension wird nicht so richtig dargestellt. Der ist tatsächlich Platz Nummer 44 in Amerika, also wirklich ein ja, jemand, der vielleicht auch eine Karriere und auch eine Zukunft im Tennissport vor sich hat, der da auch gepusht wird von seinen Eltern, die auch Interesse und Gefallen am Tennissport haben, aber eben auch jemand, der dem sehr talentiert und auch sehr wettkampforientiert nachgeht.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also dieses Ausmaß wird einem nicht klar, wenn man die Serie sieht. Man hat schon den Eindruck, dass er ganz erfolgreich unterwegs ist, aber eher maximal im semi-professionellen Bereich, würde ich sagen. Klar ist auf jeden Fall, dass sein Vater dort sehr stark hinterher war, dass er eben sehr erfolgreich ist. So liest sich das zumindest aus der Serie heraus. Und wie weit er es nun wirklich gebracht hat, das erkennt man da nicht unbedingt.
Ja, er treibt diese Karriere tatsächlich nach dem Tod seiner Eltern noch weiter voran, investiert dann noch mehr Zeit und Geld auch in die Verbesserung seiner Fähigkeiten und wird dann letzten Endes auch im Anschluss an ein internationales Turnier in Israel verhaftet für den Mord an seinen Eltern, circa ein halbes Jahr nach dieser Tat, aber eins nach dem anderen. An dieser Nacht, in dieser Tatnacht jedenfalls, wird er getröstet von den Polizisten im Garten vor dem Haus. Er ja, ist da auch nicht richtig vernehmungsfähig. Die versuchen da schon so ein bisschen behutsam rauszufinden, was eventuell passiert sein könnte. Aber er ist einfach ein Wrack. Sein 21-jähriger Bruder Lyle, der den Notruf abgesetzt hat, der ist da etwas aufgeräumter und sagt da schon aus, dass sein Vater als Geschäftsmann eben mal erwähnt hat, irgendwie so ein bisschen im Visier der Mafia zu sein und dass er sich vorstellen kann, dass das eine Mafia-Mord war. Aber auch der ist natürlich sehr erregt und wenig in der Lage dazu, irgendwie gezielte Auskünfte zu geben.
Mhm.
Die Brüder erzählen, sie seien im Kino gewesen und danach was essen und gerade erst nach Hause gekommen. Das stimmt allerdings nicht, wie wir auch dann durch die Serie wissen. Allerdings stimmt auch hier die Serie wieder nicht, denn da unternehmen die beiden einfach große, große Anstrengungen, um sich ein Alibi zu besorgen. Das hat in der Realität so nicht stattgefunden. Also die beiden, die beiden haben tatsächlich ihre Eltern erschossen und haben dann gewartet, dass die Polizei kommt, weil die davon ausgegangen sind, dass irgendwer die Polizei gerufen hat. Irgendwelche Nachbarn aufgrund der Schüsse. Es waren irgendwie 16 Schüsse.
Ja, das habe ich mich nämlich auch die ganze Zeit gefragt. Du hast vorhin nur gesagt, die hatten irgendwie Haus am Haus, Haus an Haus neben allen möglichen Leuten gewohnt. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie das denn sein kann, dass du mit einer Shotgun da so rumballerst und das keiner hört.
Haus an Haus heißt natürlich jetzt nicht Haus an Haus wie in einer Reihenhaussiedlung, sondern man muss sich da schon noch auch massive Gärten dazwischen vorstellen.
Ja, das ist klar, aber trotzdem, also wenn es jetzt, keine Ahnung, 100 Meter weiter so krass laut donnert, dann bekommt man das doch mit.
Ja, richtig. Darauf haben die Brüder eben auch gezählt. Die waren sicher, dass das irgendwer hört, dass irgendwer dann die Polizei ruft. Und dann hätten sie einfach, wenn die Polizei eintrifft, quasi die Tür geöffnet und hätten gesagt, sie wären gerade nach Hause gekommen und hätten ihre Eltern gefunden. Also das war der Plan. Die sind nicht rumgefahren. Die haben bei keinem Kino versucht reinzukommen. Die haben nicht irgendwie in diesem Taste of LA versucht, was klarzumachen.
Ja.
Die waren dann überrascht, dass keiner kommt. Und dann erst kam der Plan, okay, lass zu diesem Taste of LA fahren und damit wir so ein schwammiges Alibi zumindest haben. Und das haben die dann auch getan.
Das heißt aber, die hätten schon so getan oder sie hätten die Story gehabt, dass sie gerade wiedergekommen sind.
Genau, ja, ja. Die hätten
von
dann,
wo?
Die hätten, ja, keine Ahnung, unterwegs.
Taste Kino, of LA oder wirklich
auch Ja, Kino die hatten irgendwas. Da keinen weiteren, das war noch nicht so elaboriert, dieser Plan. Ne? Hm. Die hätten einfach gesagt, sie wären gerade nach Hause gekommen, hätten das vorgefunden. Und warum tatsächlich keine Polizei kam, das hat einen ganz, ja, fast schon skurrilen Grund. Natürlich haben Nachbarn diese Schüsse gehört, aber die haben das nicht für das gehalten, was passiert ist. Die haben das auch als Schüsse identifiziert, aber die haben gedacht so, also wörtlich, die wurden interviewt dann auch und haben dann gesagt, ja, bei uns in der Gegend passiert sowas nicht, das muss irgendwas anderes gewesen sein, deswegen haben wir nicht die Polizei gerufen.
Okay.
Also die haben das gehört, die haben das als Schüsse eigentlich auch identifiziert, aber die waren sich so sicher, dass Beverly Hills so behütet ist und so safe, dass es keine Schüsse sein können. Es kann nicht sein, was nicht sein darf und deswegen wurde keine Polizei gerufen.
Ja, okay, verstehe.
Und deswegen sitzen dann Eric und Lyle eben lange wartend im Haus mit ihren toten Eltern und da entsteht dann auch eine Situation, die in der Serie aufgegriffen wird, die auch richtig erwähnt wird. Eric beschreibt, dass er quasi nach Hause gekommen ist und das ganze Haus noch voll Schießpulver, Rückständen voll Rauch gewesen ist. Und das war es halt zum Zeitpunkt, als die Polizei kam, dann gar nicht mehr, weil eben schon so viel Zeit vergangen war seit diesen Taten.
Hm.
Da wurde die Polizei dann misstrauisch, dass die gedacht haben, okay, wenn der diese Luft noch so, diese rauchgeschwängerte Luft erlebt hat, dann muss der früher da gewesen sein.
Ja, okay, verstehe.
Die Polizei befragt jetzt, wie gesagt, im Zuge der Erstermittlungen Nachbarn und auch da kristallisiert sich dann eben raus, dass so gegen 10 Uhr diese Schüsse gehört wurden, aber niemand irgendwie sich verpflichtet sah, die Polizei zu rufen, weil man das eben als was anderes dann identifiziert hat.
Hm.
16 Schüsse wurden auf das Ehepaar abgegeben, da wollte jemand also auf Nummer sicher gehen. Es finden sich keine Einbruchsspuren. Das ist schon mal irgendwie komisch für die Polizei. Das heißt, das Ehepaar Menendez hat die Mörder wahrscheinlich reingelassen, aber dann mit so Shotguns reingelassen. Also man hätte ja dann die Intention relativ schnell erkennen können. Das ist was anderes, als ob du jemanden reinlässt, der vielleicht eine Pistole im Jackett trägt und die dann zieht, aber so eine Pumpgun, die kannst du halt nicht irgendwie so im Jackett verstecken.
Nee, eben. Und auch um 22 Uhr abends, wen lässt du da rein? Also wenn es eine fremde Person gewesen wäre, die hättest du einfach nicht reingelassen und schon gar nicht, wenn sie halt dann, wie du schon gesagt hast, irgendwie Shotgun im Ärmel oder im Trenchcoat oder was auch immer versteckt hätte.
Genau. Haus auflassen hätte natürlich auch sein können, dass die Mörder einfach Glück hatten, dass da eine Tür offen stand, aber die Familie Menendez, speziell José, wird als so jemand beschrieben, der so ja gerne Kontrolle auch über Dinge hatte und auch so ein bestimmtes Sicherheitsdenken hatte. Das hätte nicht zu ihm gepasst. Die Nachbarn können allerdings keine Aussage großartig über das Ehepaar treffen. Die haben die immer nur als nettes Paar kennengelernt, die aber eher so zurückgezogen ihr Ding gemacht haben. Die wussten auch nur, dass José Geschäftsmann ist, dass der irgendwas mit der Filmbranche zu tun hat. Mehr haben die von denen eigentlich nicht gewusst. Und so konnten die natürlich auch nichts über mögliche Feinde oder mögliche Motive von Dritten irgendwie wissen.
Ja, in der Serie wird auch erklärt, dass die erst dorthin gezogen sind, dass die ganze Familie Menendez quasi, ich weiß nicht wie viele Jahre zuvor nach Beverly Hills gezogen sind, jedoch kann es nicht allzu lange gewesen sein, denn das war oder wird so erklärt, dass es damit verbunden ist, dass die beiden Brüder irgendwann mal ja so eine kleine Einbrecherkarriere hingelegt haben.
Genau, ja, nicht nur
und
das.
Aus diesen Gründen, sagen wir mal, des Rufmords sozusagen, der Vater dann entschieden hat, einmal komplett neu anfangen, woanders zu starten, also zumindest halt, was den Wohnort betrifft.
Ja, speziell Lyle ist da am alten Wohnort so ein bisschen in falsche Kreise gekommen, an falsche Freunde geraten und war da involviert in so kleinkriminelle Sachen und deswegen eben dann der Umzug. Dazu kommen wir noch, da hast du recht, ja. Erste Spekulation der Ermittler natürlich, dann dieser Job im Filmgeschäft könnte ein möglicher Grund gewesen sein. Im Filmgeschäft geht es um große Summen, vielleicht ging es da auch um irgendwelche Filme, die so ein bisschen unter der Theke laufen, vielleicht irgendwelche Pornos. Es gab zur gleichen Zeit auch oder relativ gleichzeitig auch ein Mord an einem bekannten Regisseur, der so ein bisschen mit der Pornobranche zu tun hatte. Und dann hätte man das so ein bisschen verknüpfen können. Aber das lässt sich halt nicht, es findet sich kein Pack an. Es findet sich da keine Verbindung zwischen diesen Taten. Und es verbindet sich auch keine Verbindung zwischen José und irgendwelchen schmutzigen Filmgeschäften, sage ich jetzt mal. Es spricht auch einiges so gegen so einen Mafia-Mord, also auch diese Begehung, diese Tatbegehung, dieses Massaker, das ist jetzt kein sauberes Hinrichten, das ist so ein fast schon amateurhaftes 16 Mal auf die Leute schießen. Auf der anderen Seite sind die Kniescheiben der Eheleute zerschossen und das ist wiederum relativ mafiatypisch, sodass die Polizei sich selber nicht sicher ist. Vieles spricht gegen einen Mafia-Mord, auch die Wahl der Tatwaffen beispielsweise. Aber Teile des Vorgehens sprechen wieder für einen Mafia-Mord. Also dieses Schießen in die Kniescheiben zum Zufügen von großem Schmerz und dann halt irgendwann exekutieren, das würde schon gut passen. Und so geistert dann auch die Theorie rum, es könnten vielleicht irgendwie durchaus Mitglieder der Mafia gewesen sein, aber vielleicht unerfahrene Leute, die sich so ihre Sporen verdienen müssen. So irgendwann muss halt jeder das erste Mal einen Mord begehen, ne? Und dann schickt man vielleicht jemanden los, dessen Zeit jetzt gekommen ist, seinen Wert für die Familie zu zeigen, so nach dem Motto, ne?
Ja, genau.
In verschiedenen Gangs gibt es auch sowas wie Initialisierungsmorde, also
ja, so Aufnahmerituale
im Prinzip. Genau. Ja. Bestimmte Straßengangs, gerade auch aus diesem hispanischen Raum, Emme und diese ganzen Geschichten, die nehmen Leute meistens nur auf, nachdem die einen Mord begangen haben und das sind dann häufig einfach vollkommen willkürliche Leute. Also es kann dann sein, dass du dann beim Tanken an der Tankstelle einfach in den Kopf geschossen wirst und das ist dann so ein Initialisierungsding, dass jemand Eingang findet in die Gang.
Kaum zu glauben alles, ne?
Da gibt es dann halt auch diesen bekannten Spruch, Blood in, Blood out. Also es kostet Blut, um in die Gang hineinzukommen und es kostet Blut, wieder herauszukommen, denn du trittst nicht aus, du wirst dann als Verräter wahrscheinlich sterben, wenn du rausgehst.
Da gibt es ja auch einen sehr bekannten Film aus den frühen 90ern, der genauso heißt.
Genau, ja. Aber das jetzt hier kurzer eigentlich auch relativ sinnloser Exkurs. Es ging mir nur darum, dass es auch in der Mafia eben so ist, dass ja auch da irgendwie Killer dann teilweise das erste Mal irgendwie ran müssen und so erklärt man sich jetzt so dieses bisschen etwas unsaubere Spurenbild am Tatort. Ja,
man erkennt eine gewisse Handschrift, die zur Mafia passen würde, aber doch gibt es viele Ungereimtheiten.
Genau, ja. Zeitgleich allerdings findet die Polizei auch das Verhalten der Brüder so ein bisschen komisch. Also die, ja, die trauern natürlich, aber irgendwie wirken die trotzdem anders, als die Polizei sich das so vorstellt bei trauernden Brüdern. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, was das für einen Eindruck teilweise macht. Im Fall Amanda Knox beispielsweise, dieses mit ihrem Partner eng umschlungen am Tatort stehen und Zärtlichkeiten austauschen oder auch im Warten auf ihr Verhör irgendwelche Yoga-Übungen machen, wo die Polizei in Italien gedacht hat, so, naja, das ist irgendwie alles seltsam. Und hier wird das beispielsweise auch in der Serie so ein bisschen aufgefangen, dass die beiden zum Verhör auf die Polizeidienststelle gefahren werden und ein Polizist beobachtet die so ein bisschen im Rückspiegel und die sprechen sich so ab, wer als erstes eine Aussage macht und so. Das war jetzt nicht dezidiert so, aber diese Szene soll so ein bisschen stellvertretend dafür stehen, dass die Polizei eben auch deren Verhalten einfach auffällig fand.
Also von vornherein auch gemerkt haben, dass da irgendwie, dass es so wirkt, als ob sie da irgendwie Absprachen treffen regelmäßig. Und das zieht sich ja, also zumindest auch hier nochmal ein kurzer Bezug zur Serie, durchgehend durch. Also es ist ja von der ersten bis zur letzten Folge eigentlich so, dass man das Gefühl hat, dass halt gefühlt nichts unabgesprochen erfolgt.
Ja, genau. Das war wohl auch in der Realität eine sehr, sehr starke Dynamik zwischen den beiden. Also die standen sich sehr, sehr nah. Und Lyle war da wohl auch jemand, der so gemäß seiner Erziehung in die Fußstapfen des Vaters treten wollte und eher so die versucht hat, so den Ton anzugeben, obwohl er eigentlich, glaube ich, eine relativ schwache Persönlichkeit war, aber das so übertüncht hat mit so einem Rollenbild, das ihm einfach auf den Weg gegangen ist. Und Eric wird so insgesamt beschrieben als so einfach ruhiger, nachdenklicher Typ, der halt Tennis spielen wollte und auch irgendwie so eine gewisse Begabung im künstlerischen Bereich hatte, der, glaube ich, einfach eher so ein bisschen weicher sein wollte und mit diesem ganzen Hispano-Machismo-Gescheiße einfach gar nichts am Hut haben wollte, ne? Und ich glaube, Lyle, das habe ich in allen möglichen Berichten immer so wahrgenommen und das wird in der Serie auch so, dass das schwingt immer so mit. Der wollte einfach seinen Vater beeindrucken, indem er seinen Charakter so ein bisschen nach seinem Vater modelliert hat. So.
Das merkt man. Also es ist ja auch wirklich so, zumindest auch hier wieder in der Serie. Also ihr merkt schon, Leute, vielleicht sage ich es nicht mehr in jedem zweiten Satz. Ich repräsentiere hier offensichtlich stärker die Serie. Da ist es so, dass Lyle auch so ein bisschen der Liebling ist vom Vater. Also er wird so ein bisschen, wie soll man sagen, immer geschützt. Er wird besser dargestellt. Er ist so der Erstgeborene, ne? Und so auch das, die ganzen Wünsche sozusagen, die Ideen, die sein Vater da entwickelt, projiziert er doch recht stark auf Lyle.
Ja, und das wird wohl in der Realität auch so gewesen sein, zumindest wenn ich diesem Bild glauben kann, dass ich, wie gesagt, aus verschiedenen Berichterstattungen gewonnen habe, eben auch als der Erstgeborene, das zählt ja auch was, auch in bestimmten Kulturen und auch in bestimmten Mindsets und für den José Menéndez hat das wohl einiges gezählt und deswegen sollte der ja auch eine sehr, sehr handfeste Ausbildung an Elite-Universitäten bekommen und dann die Geschicke der Familie weiterleiten, denn José Menéndez war jemand, der sich hochgearbeitet hat, der einfach wusste, wie es ist, aus dem Nichts zu kommen und auch mit Antrieb und auch einer gewissen Skrupellosigkeit sich diesen Status zu erarbeiten, den er hatte. Und so wollte er seinen ältesten Sohn Lyle eben auch fördern als jemanden, der das dann alles weiterführt, der auch dann Stammhalter und auch Beschützer der Familie ist. Und Eric, der hatte dann eben diesen Raum, weil diese Erwartung nicht auf ihm lastete. Mach Spieltennis, Junge, mach, guck mal, was du so künstlerisch. Also der durfte sich da so ein bisschen mehr ausleben, aber natürlich auch in diesem doch sehr strikten Erwartungsverbund der Familie, ne? Also das heißt jetzt nicht, dass der sein Ding machen durfte, dass der komplett machen konnte, was er wollte. Der war immer noch sehr stark gebunden an sehr, sehr krasse Erwartungen.
Ja, so innerhalb seiner Interessen sozusagen herrschte das gleiche Idealbild wie bei Lyle. Und es war auch total inakzeptabel sozusagen, dass er einen zweiten Platz oder sowas dann beim Sport belegt oder wie auch immer.
Ja, genau. Und so, ja, kann die Polizei das noch nicht so richtig greifen, diesen Verdacht auf die beiden Brüder, aber der besteht schon sehr, sehr früh tatsächlich. Und der wird dann wieder genährt und gespeist, als die beiden Brüder einen IT-Experten quasi ins Haus kommen lassen und von dem verlangen, dass er das Testament der Mutter zugänglich macht, das auf einem Computer hinterlegt war, aber entsprechend geschützt, dass man das nicht jeder Zugriff drauf hatte. Und sie verlangen dann auch von ihm, das dann zu löschen vom Computer. Also die hatte das mal irgendwann niedergeschrieben, so handschriftlich, hat das dann aber auf den Computer übertragen und dann auch mehrfach geändert und die wollten jetzt einfach wissen, was da Sache ist, was sie erben, ja. Und haben dann quasi widerrechtlich darauf zugegriffen und auch den Auftrag gegeben, das zu löschen, und das sieht für die Behörden halt auch scheiße aus, aber ist immer noch nicht genug, um jetzt wirklich einen starken Verdacht gegen die zu haben.
Hm.
Die beiden gehen dann auf so eine richtige Einkaufstour und hauen unglaublich viel Geld raus. Das fällt dann auch der Presse auf. Also die Presse berichtet in der Zeit unheimlich stark über die Menendez-Brüder, weil auch da wieder das Ding ist, die verhalten sich nicht so, wie man das von Opfern in Anführungsstrichen oder Überlebenden in so einer Situation erwarten würde. Man würde jetzt denken, die sind irgendwo ganz kleinbrotbackig in der Ecke und beweinen ihre Eltern.
Ja.
Aber das sind zwei junge Leute, die ganz offensichtlich diesen neu gewonnenen Luxus sehr genießen. Also neu gewonnener Luxus in dem Sinne, natürlich sind die im Luxus groß geworden, aber die haben das jetzt zum ersten Mal selber in der Hand.
Ja, genau. Können sich kaufen, was sie wollen und sind nicht mehr abhängig sozusagen von einem Geldgeber.
Exakt. Und das zeigen sie jetzt auch sehr, sehr gerne. Sie hauen in den ersten Wochen nach dem Tod ihrer Eltern hunderttausende Dollar raus, was natürlich in diesem Zeitraum auch einfach unglaublich viel Geld war.
Ja, 700.000 heißt es in der Serie.
Genau. Die kaufen ein Restaurant in New Jersey, die kaufen einen Porsche, die kaufen sich Rolex, verschiedene Luxusgegenstände, verschiedene teure Kleider. Die machen Reisen, die erkunden London, die fliegen in die Karibik. Eric gönnt sich einen renommierten privaten Tennistrainer, mit dem er sehr, sehr intensiv zusammenarbeitet, um seine Karriere eben zu pushen.
Mhm.
Und das trägt auch Früchte. Also der kommt in der Zeit ordentlich voran.
Ja.
Und diese Spending Spree, so nennen die amerikanischen Medien das, die stößt tatsächlich da auch der Öffentlichkeit ziemlich auf. Also die Öffentlichkeit ist im Prinzip von Anfang an sehr gespalten, glaube ich sogar auch relativ 50-50 so in dieser Betrachtung der ganzen Umstände, und nicht wenige sind da schon der Meinung, dass die Brüder selber ihre Eltern um die Ecke gebracht haben, weil man sich eben so nicht verhält, wenn man trauert.
Ja, kann ich verstehen, und auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn das anders wäre, was hätte es dann besser gemacht? So, ne? Also man muss auch sagen, okay, man verhält sich so nicht, wenn man trauert, aber wenn das doch irgendwie ein ausgeklügelter Plan gewesen wäre und dann hätten sie vielleicht gerade eben das nicht gemacht. So, das will ich damit sagen. Das heißt also, für mich ist das nicht zwangsläufig ein Indiz dafür, dass sie, wie auch immer, dass es, ich meine, es war ja ein Mord, das ist ja irgendwie unstrittig, ja. Aber zumindest zu diesem Zeitpunkt noch, wo man das vielleicht noch nicht wusste, hätte ich jetzt gesagt, okay, es war nicht zwangsläufig ein Beweis dafür, dass sie es eben nicht, dass sie es waren.
Ich glaube, die waren einfach auch zu jung und zu naiv, um sich an irgendeinen strikten Plan zu halten. Die sind ja das reale Leben auch gar nicht gewöhnt gewesen.
Genau. Lyle hatte zwei Jobs, heißt es. Einen Tag in der Pizzeria und einmal ein Praktikum in der Firma seines Vaters.
Genau, ja. Genau so muss man sich die Leute vorstellen. Das sind einfach zwei Jungs, die ja mit dem silbernen Löffel quasi gefüttert wurden zeitlebens, und der wurde auch immer reichlich gefüllt von ihrem Vater, und im Gegenzug musste man eben eine bestimmte Rolle einnehmen und bestimmte Rollen erfüllen, aber arbeiten oder eben sehen, wie die Welt funktioniert, gehörte eben nicht dazu. Und ich glaube, die wussten auch gar nicht, was die Öffentlichkeit für ein Auge auf sie werfen wird und was die Öffentlichkeit für Erwartungen an sie haben wird. Und auf der anderen
Seite, das nicht ausgemalt vorher.
Ja, und auf der anderen Seite ist das natürlich auch ganz logisch, dass zwei junge Leute, die ein emotionsleeres, aber doch sehr materialistisch geprägtes Leben geführt haben, dass die nach dem Tod der Eltern sich in diesen Materialismus flüchten würden, um das zu verarbeiten. Ja, also auch wenn sie es nicht gewesen wären, ne?
Ja, richtig. Und selbst das kann ja auch keine langfristige Befriedigung geben. Also ich hatte das Gefühl, dass die in dieser Zeit so viel wie möglich wegfressen wollten von dem Geld und verballern und leben wollten, wie irgendwie nur geht, weil sie schon insgeheim das Gefühl hatten, dass sie irgendwann auffliegen werden.
Ja, die Theorie hatte ich tatsächlich auch schon mal. Also das sind so zwei Sachen, die da zusammenkommen. Auf der einen Seite, glaube ich, das Gefühl, wirklich im Leben früher zu kurz gehalten worden zu sein. Und jetzt richtig leben zu wollen. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass die sich gedacht haben, wir scheißen jetzt richtig rein, wer weiß, wie lange das noch geht, ne?
Man sieht zum Beispiel auch in all diesen Szenen, in denen die Eltern noch leben, wenn man so auf den Kleidungsstil und sowas achtet von den beiden, merkt man eindeutig auch, dass sie da eher so sporty unterwegs sind, sportliche Klamotten anhaben. Hier und da taucht schon mal eine Marke auf, aber es hält sich noch in Grenzen, was die Uhren betrifft, weil du ja eben auch gesagt hast, die sind dann direkt losgezogen, haben sich irgendwie also mehrere Rolex-Uhren gekauft, nicht nur irgendwie eine goldene Daytona oder so, sondern richtig zugeschlagen. Und die waren vorher mit Casio-Uhren unterwegs. Also wenn man da genau auf die Szene achtet, finde ich das ganz spannend. Wir haben ja so in den 80ern, wir hatten ja schon mal irgendwie bei Novia über Casio-Uhren in der Zeit gesprochen und so. Das fällt halt eben da auch nochmal stark auf. Da sind wir vielleicht ein Stück weit auch beim Kostüm-Bühnen- und Szenenbild angelangt bei der Serie, finde ich sehr treffend gemacht. Also da passiert irgendwie ganz viel so auf dieser visuellen Ebene, zwischen den Zeilen sozusagen. Wenn man da genau hinguckt, was da eigentlich gerade passiert, dann ist das alles auch sehr symptomatisch für das Geschehen eigentlich.
Genau, da passiert viel auf so einer unterschwellig symbolischen Ebene. Genau wie du sagst, einfach diese kleinen Änderungen, die nicht erklärt werden, auf die nicht eingegangen wird, die aber eben sinnbildlich dafür stehen, was da passiert ist. Und das ist nämlich in der Realität genau so gewesen. Natürlich sind die mit einem bestimmten Standard aufgewachsen. Natürlich waren die reich und natürlich hat es denen dann nichts gefehlt. Aber die waren halt weit weg davon, das zu haben, was sie wollten. So, ne? Also die wollten natürlich immer mehr haben und wurden aber so ein bisschen gedeckelt, was aber auch gut ist. Ne? Also auch in diesen Sphären würde ich meinem Kind nicht alles ermöglichen und erlauben, einfach um auch den Hunger so ein bisschen am Leben zu halten und um auch so ein bisschen Relation zu wahren und zu sagen, so dann, wenn du das willst, dann arbeite dafür, ne?
Ja, 1000%. Und ich finde es auch richtig, dass Lyle, keine Ahnung, wie das dazu gekommen ist, aber dann irgendwie mal Pizza ausfahren war. Also offensichtlich hat er diesen Job relativ schnell gekündigt, aber gerade das finde ich halt auch wichtig, dass er auch mal irgendwie so einen realistischen Bezug zu Geld hatte und auch mal vielleicht für einen niedrigen Stundenlohn arbeiten musste, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie teuer das alles ist, was er sich so erwünscht hat und auch von seinen Eltern bekommen hat.
Ja. Aber du hast diesen filmischen Kniff sehr gut rausgearbeitet. Genau, das fällt dann auf, wenn man auch so die Hintergründe kennt, dass es da so einen subtilen Wandel in der Serie gibt. Ich muss generell auch sagen, dass die Serie handwerklich natürlich wieder top gemacht ist. Also wie auch schon Dahmer zieht die mich so in ihren Bann und in diese Zeit hinein. Also man spürt da so diese End-90er Jahre, diese End-80er Jahre, so man hat diesen Lifestyle vor sich. Ich fand Dahmer etwas eindringlicher vom Gesamtbild her, von der Bildgewalt, der Bildsprache. Ich hatte das, glaube ich, erwähnt in Bezug auf den Film Der goldene Handschuh und genauso habe ich es auch bei Dahmer empfunden. Hm. Dieser Dreck und diese Hoffnungslosigkeit des Protagonisten, ja, und auch des Sujets, in dem er sich bewegt, die springen einen nahezu an aus der filmischen Darstellung heraus. Und natürlich ist das jetzt hier nicht so eindringlich, weil die Menendez-Brüder einfach in ganz, ganz anderen Umständen aufgewachsen sind.
Genau.
Aber Dahmer hat mich dann persönlich visuell etwas mehr noch gecatcht.
Ja, also ich kann das nachvollziehen. Ich finde halt, Dahmer war halt grundsätzlich düsterer, ne? Wie du schon gesagt hast, das war alles auch irgendwie eklig und ranzig, wo er so gelebt hat. Und das passt ja auch gar nicht in deren Welt, ne? Also die Menendez-Brüder, genau, waren halt komplett in diesem Luxus. Aber wie ich finde, ist diese, das wollte ich gerade auch nochmal irgendwie bestärken sozusagen, dass diese Zeitreise in die 80er wirklich vortrefflich gelungen ist. Und ich finde halt auch, dass die beiden Schauspieler das hervorragend machen, die spiegeln das so richtig wieder. Also wir werden vielleicht gleich noch, es ist jetzt so eng beieinander, dass ich weiß nicht, ob wir gleich nochmal zum besseren Zeitpunkt kommen, wo ich das ansprechen kann, aber dieser Kleidungsstil, die passen halt optisch unfassbar gut da rein. Das ist alles sehr stark gemacht, weil es wirklich wie so eine 80er Zeit irgendwie wirkt und die Mode dann irgendwie auch so eher so sportlich cool ist, ne? Das ist so die Andrew Agassi-Zeit oder kurz davor, vielleicht weiß ich es nicht genau, aber wisst ihr, ich meine, da drehte sich alles so halt sehr viel um Körperlichkeit auch und um Sport und um so ein gebräuntes, gepflegtes, cooles Äußeres und all das repräsentieren die wirklich sehr stark, wie ich finde. Und gleichzeitig, wenn man von Körpern spricht, sieht man sie halt relativ oft eher so oberkörperfrei. Also die haben da, man merkt, wenn man die Serie sieht, dass es dort keine Hemmung gab oder so. Das war, natürlich kann man sagen, das sind Brüder und da ist nichts dran, aber wenn man halt so die Serie als Ganze sieht und dann halt auch auf gewisse Momente und Szenen und sowas eingeht, dann fällt einem das doch sehr stark auf, dass es irgendwie vielleicht nicht so ganz normal ist, dass einer auf der Toilette sitzt und der andere gerade nackt duscht oder so. Ne?
Ja, wobei dieser homoerotische Aspekt zwischen den beiden, der ist Fiktion der Serie. Also das...
Ah, okay.
Die standen sich sehr nah. Es gibt auch einen Grund, warum, oder die stehen sich sehr nah. Es gibt auch einen Grund, warum die Serie das so aufgreift. Dazu komme ich später noch. Aber speziell Eric Menendez hat die Serie da stark kritisiert und hat gesagt, das ist ein Haufen Müll, der gezeigt wird, auch gerade im Hinblick darauf. Der ist da überhaupt nicht mit einverstanden mit dieser Interpretation des Verhältnisses der beiden.
Ah ja, okay. Das ist
der spannend. Hatte sowieso auch immer wieder damit zu kämpfen in der Berichterstattung. Der eher mehr als Lyle, ihm wurde immer wieder die Frage gestellt, ob er denn irgendwie homosexuelle Neigung hätte, ob er deswegen bei seinem Vater so ein bisschen out of favor war und nicht so das Lieblingskind. Aber er hat immer beteuert, dass er hetero ist. Gut, das kann natürlich auch sein, dass das so in seinem Selbstbild verankert war, dass er das immer noch von sich schiebt. Ne? Aber diese homoerotische Komponente zwischen den beiden auf jeden Fall, die ist Serienfiktion.
Ja, okay, das ist wirklich gut zu wissen. Also es gibt halt auch einige Szenen, wo die eindeutig in die Richtung gehen, gerade mit seinem Freund / Liebhaber im Gefängnis, ne? Also mit dem er da vielleicht was hat, man weiß es nicht genau. Da ist es eigentlich relativ eindeutig, was ihm da für eine Sexualität zugeschrieben wird. Ich fand halt unabhängig davon, dass halt dieses was ich sagen wollte, weil du sagst, das ist nicht so ganz eindringlich und mit da mal bist du tiefer eingetaucht und so, das fühle ich, denn ich hatte zwischendurch beim Sehen wusste ich nicht mehr genau, was ich glauben soll, und das spiegelt sich so ein bisschen in dieser Frage der Sexualität wieder und der Nähe und der Frage Missbrauch oder Nicht-Missbrauch. Es wirkt teilweise, aber auch nur teilweise, so ein bisschen überspitzt.
Ja.
Bisschen skurril und genau. Auch grotesk.
Da wollte ich gerade drauf kommen. Ich hatte auch teilweise auch so ein Disconnect zu dieser Serie, weil ich einfach auch gedacht habe, dass das wirkt eher wie so eine Groteske gerade, als wie eine wirklich intensive Aufarbeitung der Serie. Bei Dharma hatte ich immer das Gefühl, auch wenn da natürlich auch sich künstlerische Freiheiten genommen wurden, dass man diese Düsternis vermitteln möchte, die von dem Fall ausgeht, und dass man aber das Ganze auch mit einer bestimmten Ernsthaftigkeit tut. So.
Ja, genau. Ja.
Und auch den Opfern gerecht werden möchte. Wir hatten darüber gesprochen, das blinde Opfer, ich weiß den Namen nicht mehr, der hat quasi zwei Episoden Zeit bekommen, auch seine Persönlichkeit sehr auszuprägen und auf den wurde sehr eingegangen. Und hier hat das teilweise so groteske Formen, so fast schon an so eine Komödie grenzend, wo ich gedacht habe, das ist nicht der Stil, den ich haben möchte hier.
Richtig, und das ist etwas, womit ich, ich habe die Serie verschlungen, das will ich gerade nochmal sagen. Also ich habe das mir schon richtig Bock gemacht, die zu gucken. Und trotzdem wusste ich nicht genau, wo ich jetzt war. Und ich meine, umso grotesker wurde es eigentlich, als auf einmal diese Anwältin Leslie mit ins Spiel gekommen ist, mit ihrem lockigen Haar, also ein sehr imposantes Erscheinungsbild auch hatte, sodass das Ganze quasi das nochmal auf die Spitze geführt hat. Und ich mich dann wirklich gefragt habe, hey, was passiert denn jetzt hier gerade? Ist das jetzt vielleicht alles nur Einbildung oder was? Ne? Und also bis dahin vielleicht erstmal.
Aber ganz kurz, um das abzuschließen, wie du schon gesagt hast, es wurden auch wieder genau die richtigen Schauspieler bemüht. Bei Dharma hat das schon wie die Faust aufs Auge gepasst. Jetzt hast es wie die Faust aufs Auge gepasst, wenn man das vergleicht, die Schauspieler und die Menendez-Brüder tatsächlich.
Ja.
Das ist stark gewählt. Monsters 3 steht ja quasi schon in den Startlöchern. Ed Gein. Und der wird gespielt von Charlie Hunnam, bekannt aus Sons of Anarchy, dieser blonde Chefrocker, den ich eher so als Schönling sehe, der gar nicht zu Ed Gein passt in meinem Kopf. Aber da bin ich gespannt, wie sie es umsetzen werden, denn wahrscheinlich haben sie sich da was bei gedacht.
Ja, jetzt wüsste ich, wer Ed Gein ist gerne, aber ich google das hier mal parallel und okay, ich kann es mir vorstellen. Okay.
Ja. Ed Gein, auch eine Gestalt, zu der wir noch kommen werden, aber wahrscheinlich unabhängig von der Serie, ein relativ unerfreulicher Genosse. Egal, ja. Machen wir hier weiter. Wir sind jetzt im März 1990. Die Taten liegen deutlich über ein halbes Jahr zurück. und ja, ein halbes Jahr. Und die Öffentlichkeit ist gespalten, die Menendez-Brüder sind in ihrem Spending-Spree, die Medien berichten über sie, sind ja Lieblinge der Medien, die Klatschmedien stürzen sich da sehr auf sie und auch da wird immer so die Frage aufgeworfen, ist das das angemessene Verhalten, aber niemand hat so einen Pack an. Es gibt kein Motiv so richtig, es gibt nichts, was man ihnen beweisen kann. Es gibt aber auch keine wirklichen Motive oder Situationen, die darauf hindeuten, dass irgendwas von außen passiert ist. Also die Ermittlungen stehen absolut still im Endeffekt. Mhm. Bis Judalon Smith eine Polizeiwache betritt in Beverly Hills. Sie ist eine junge Frau und ehemalige Geliebte des Therapeuten der Menendez-Brüder, speziell Eric, war da früher schon in Therapie. Nach dem Mord dann beide Lyle sehr widerwillig. Und diese junge Frau hat sich mittlerweile von ihrem Geliebten gelöst, aus verschiedenen Umständen heraus. Und so ein bisschen aus Rache an ihm verrät sie der Polizei nun, wo die Menendez-Brüder ihre Waffen gekauft haben, um ihre Eltern zu töten. Also sie sagt quasi, dass die diesen Doppelmord selbst begangen haben und sie kann ihnen sogar sagen, in welchem Waffengeschäft in San Diego die Shotguns gekauft wurden und auf welchen Namen die gekauft wurden, denn die beiden haben da den Ausweis eines Freundes benutzt, eines Freundes von Eric, nicht wie in der Serie ein gefälschter Ausweis, sondern Eric hatte den Ausweis eines Freundes dabei, das ist der Freund, zu dem kommen wir später noch, mit dem er auch dieses Drehbuch geschrieben hat.
Wenn mich nicht alles täuscht, wird das in der Serie auch mal so erzählt.
Ja, genau. Aber
tatsächlich heißt es erst gefälschter Ausweis und später kaufen sie, glaube ich, dann auch wirklich mit seinem Ausweis ein.
Ja, nur um das jetzt klarzustellen für die Leute, die vielleicht jetzt so die ersten Folgen gesehen haben, weil da wird es noch mit einem gefälschten Ausweis getan. Und wie gesagt, Judalon Smith hat diese Hintergründe jetzt der Polizei in Beverly Hills einfach offengelegt und die haben jetzt zum ersten Mal wirklich eine konkrete Aussage und auch einfach so einen nachvollziehbaren Weg. Die wissen jetzt wirklich, wo wurden die Waffen besorgt. Das ist beweisbar, was diese Frau sagt. Und jetzt muss man natürlich versuchen, diesen Jerome Osier, den Psychotherapeuten der beiden, dann irgendwie auch gesprächig zu machen und vielleicht den auch noch irgendwie zu einer Aussage zu bewegen. Judalon Smith hat das mitbekommen, rein zufällig. Die war im Büro von Osier. Die war nämlich nicht nur seine Geliebte, die war auch eine Patientin. Und Eric hat den dann quasi aufgesucht nach den Morden und hat das gestanden und sie hat tatsächlich gelauscht. Also in der Serie wird das so ein bisschen so gemacht, dass er sie dazu holt, so als Backup, weil er weiß, dass die gestehen werden. Und er will, dass sie das auch mitbekommt, dass er geschützt ist, aber in Wirklichkeit hat sie es quasi belauscht.
Okay.
Und da kommt eben das alles zur Sprache, dass sie die Eltern ermordet haben, dass der Plan schon länger besteht, dass diese Schusswaffen in San Diego gekauft wurden, dass das mit dem Ausweis von einem Freund geschehen ist und so weiter und so weiter. Eben auch kommt da die Sprache darauf, dass Eric auch einem Freund gegenüber, Craig, den Mord an seinen Eltern gestanden haben soll. Craig ist ein langjähriger Freund von Eric. Die beiden haben ein Drehbuch geschrieben über so eine ganz ähnliche Geschichte, über jemanden, der mit reichen Eltern aufwächst und die dann tötet. Aber Craig hat quasi da nichts reininterpretiert früher. Der hat, also für den war das, okay, wir schreiben ein Drehbuch, wir sind künstlerisch tätig, das ist cool, das ist edgy, aber der hat jetzt nicht gedacht, dass das irgendwie irgendwann umgesetzt wird. Der geht aber auch zur Polizei und sagt jetzt aus, unabhängig von Judalon Smith, dass Eric ihm gegenüber ja zumindest angedeutet hat, dass er seine Eltern ermordet hat.
Ja.
Weil das natürlich nicht verwertbar ist, weil das einfach nur so ein Gedächtnisprotokoll ist, was der gibt, wird er verkabelt und soll dann bei einem Treffen mit Eric diese Aussage irgendwie aus ihm herauslocken, dass man das dann aufzeichnen kann und juristisch verwerten kann. Die beiden treffen sich in einem Restaurant, essen und haben eigentlich auch eine ganz gute Zeit. Aber Eric lässt sich dazu nichts Kompromittierendem hinreißen. Also dieser Versuch ist dann gescheitert, sodass man das einfach nicht weiter verfolgen kann.
Ja.
Also muss man dann wieder diese Achse versuchen, über Jerome Osiel, den Psychotherapeuten, irgendwo zu gehen. Zudem ist Eric, wie gesagt, direkt nach den Morden gekommen, oder also sehr, sehr zeitnah, und hat ihm das gestanden. Lyle ist dann dessen gewahr geworden, dass sein Bruder sich gerade bei seinem alten Psychotherapeuten auskotzt, ist ebenfalls in die Praxis gefahren, hat den Doktor dann da mit dem Tode bedroht und der konnte sich dann aber so rausreden, quasi, dass er nichts Böses will, dass er den beiden helfen will, dass er auch an die Schweigepflicht gebunden ist und kann dann Lyle quasi aus so einer Situation, wo Lyle ihn eigentlich umbringen möchte, sogar so weit rausreden, dass der an der Therapie teilnimmt.
Mhm.
Also, dass jetzt die drei darüber sprechen. Er verweist immer wieder auf seine Schweigepflicht. Er besteht aber darauf, dass man diese Therapiegespräche mitschneidet. Und er sagt den Jungs, das ist auch zu deren Besten, wenn die Polizei ihnen irgendwann auf die Schliche kommt, wenn die irgendwann das Büro durchsuchen und diese Mitschnitte finden, dann geht darauf raus hervor, dass die sich aktiv mit dieser Tat auseinandergesetzt haben, mit der Aufarbeitung, und das wird dann pro deren Sache gewertet werden. Also es wird immer gut für die aussehen. Und so lassen die sich dann quasi dazu hinreißen, die Therapiesitzung mitschneiden zu lassen, und so kann die Polizei dann später auch diese Mitschnitte in ihre Gewalt bringen.
Es ist schon ein bisschen wahnsinnig und auch ein bisschen naiv, ne, zu glauben, dass das so der richtige Weg ist. Insbesondere deswegen, weil ja hinter die Verteidigungsstrategie so zunächst zumindest in eine ganz andere Richtung gerät. Zumindest so ist es in der Serie.
Ja, die Verteidigungsstrategie, die ist ja relativ eindeutig gewesen am Anfang. Die wurde aber später dann von der Staatsanwaltschaft und dem Gericht so ein bisschen zunichte gemacht. Aber dazu kommen wir weiter.
Ja, jedenfalls will ich sagen, also es ist schon, also sie haben schon sehr viel Vertrauen in diese Schweigepflicht, um dann auch so einer Aufzeichnung zuzustimmen.
Voll, ja, total. Beziehungsweise glauben einfach auch da blind diesem Doktor, dass das dann letzten Endes vielleicht sogar gut für sie sein könnte, wenn diese Sachen dann, diese Tonspuren dann gefunden werden. Da ist ja eben wieder das, da ist eben wieder dieser Fakt
des Alters, ne?
Auch der die sind Reifen. Sehr jung und sehr naiv, ne?
Ja, komplett.
Daraus jedenfalls geht dann hervor, auch später vor Gericht, dass das Ziel eigentlich nur der Vater war, man sich aber entschieden hat, die Mutter auch zu töten, weil man sich darüber klar war, dass die Mutter ohne den Vater nicht mehr würde vernünftig leben können. Also die war quasi, das war quasi so ein Gnadentod fast schon, dass man die Mutter auch getötet hat.
War ja auch immer von einer gewissen Befreiung die Rede.
Ja, also ja, das, da sind wir jetzt gar nicht so drauf eingegangen, aber dass José Menéndez seinen Söhnen gegenüber sehr, sehr dominant war und gewisse Erwartungshaltungen an die gestellt hat und die auch nur was wert waren für ihn, wenn sie seinen Erwartungen entsprochen haben, das kann man ja natürlich auch beliebig ausdehnen. Ne? Das wird der auch auf sein ganzes Umfeld so übertragen haben, und man kann sicherlich davon ausgehen, dass auch seine Frau bestimmten Ansprüchen genügen musste.
Ja, mit Sicherheit.
Und es ist ja auch verbrieft, dass er nicht der Treueste war. Ne? Also er hat ihr zwar ein sehr, sehr gutes Leben geboten, davon war nicht auszugehen, als die sich kennengelernt haben, denn er war kubanischer Flüchtling und die beiden haben sich dann so auf der Arbeit kennengelernt.
Auch sehr jung noch. Ne?
Auch sehr jung noch, genau.
16, 17 oder wie alt die waren, 18 vielleicht.
Aber dass der sich sowas aufbauen würde, das war eben nicht ersichtlich, und sie war eben diese ganze Zeit an seiner Seite, hat ihm den Rücken freigehalten, hat einen gewissen Luxus dafür als Gegenleistung bekommen, musste aber sicherlich auch sich in einem gewissen Rollenkorsett bewegen und musste eben auch ertragen, dass er Affären hatte, dass er halt da einfach sehr, sehr patriarchisch über diese Familie geherrscht hat und sich sehr, sehr viele Freiheiten herausgenommen hat. Und ja, und deswegen sehe ich das schon auch so ein bisschen, was die da meinen, wenn sie sagen, sie erweisen ihrer Mutter auch so ein bisschen so eine Gnade, indem sie sie töten, weil ihr Leben sich halt so stark um diesen Menschen gedreht hat, dass wirklich die Frage gewesen wäre, was wäre danach gewesen?
Ja, und die Mutter wird zumindest in der Serie ja auch sehr stark alkohol- und tablettenabhängig oder medikamentenabhängig gezeichnet. Das ist halt so die Frage, wenn das ja auch der Wirklichkeit entsprach, dann kann ich verstehen, warum diese unreifen Geister der beiden Jungs da wirklich glaubten, dass sie ihr damit einen Gefallen tun.
Ja, möglich. Zumindest haben sie es geglaubt, das glaube ich schon.
Ja, ja, genau, so meine ich jetzt natürlich, ja.
Am 8. März 1990 wird dann Lyle verhaftet. Eric erreicht diese Botschaft in Israel, der nimmt da an einem internationalen Tennisturnier teil und hat erst so ein bisschen Fluchtgedanken, aber seine Familie überredet ihn, sich zu stellen und nach Los Angeles zurückzufliegen, das tut er dann auch. Und er wird wie sein Bruder wegen zweifachen Mordes festgenommen. Die Anklage geht davon aus, dass die beiden ihre Eltern ermordet haben, weil sie kurz zuvor davon erfahren haben, überraschenderweise enterbt zu werden. Das ist allerdings nicht nachvollziehbar, weil eben Testamente und sowas niemals gefunden werden. Also es ist einfach nur so ein bisschen Hörensagen und Spekulationen der Staatsanwaltschaft.
Hm.
Und so ist die Staatsanwaltschaft dann auch relativ überrascht, als die Brüder relativ schnell die Morde gestehen, aber eben aus anderen Gründen als angenommen. Also nichts mit Enterbung, sondern aufgrund eines dunklen Familiengeheimnisses, sagen wir es mal so.
Ja.
Aber betrachten wir erstmal noch die Familie so insgesamt, um so die Dynamiken wirklich zu verstehen und auch, wie man so in Beverly Hills gelandet ist und das Bild noch so ein bisschen zu schärfen von der Familie Menendez. José Menendez flüchtet, wie gesagt, relativ schnell nach der kubanischen Revolution in die USA, wie so viele Exil-Kubaner, und lernt dort eben die Mutter seiner Söhne kennen. Die heiraten 1963, sehr jung, wie du gesagt hast, und 1968 respektive 1970 werden sie eben Eltern zweier Söhne, Lyle und Eric. Die Familie lebt zuerst im Bundesstaat New Jersey, also New York da oben die Ecke. Das ist relativ ungewöhnlich. Exil-Kubaner leben meistens tatsächlich in der Ecke Miami. Da gibt es auch eine sehr, sehr starke exil-kubanische Base und die sind da auch eigentlich sehr, sehr gerne unter sich. Warum jetzt die Menendez-Familie doch sehr, sehr weit weg von dieser kubanischen Diaspora gezogen ist, das weiß ich nicht. Aber ich fand es immer bemerkenswert, weil es ansonsten eben so ein relativ klares Ding ist, dass die sehr, sehr miteinander vernetzt sind, eben in Miami in der Regel.
Ja, aber das ist für mich eigentlich relativ leicht erklärbar. José Menendez wollte einfach diesen amerikanischen Traum leben und ich glaube, er hat relativ schnell erkannt, dass er sich dadurch einengen würde, wenn er quasi nur mit anderen Exilkubanern unterwegs wäre und viel eher diesen Schritt quasi in das klassische Amerika wagen muss, um sich dort zu behaupten.
Ja, also verdammt gute These tatsächlich. Das kann sehr, sehr gut so gewesen sein, ja. Die bleiben aber nicht lange in New Jersey, die ziehen dann nach Calabasas. Das ist so eine Ecke, wo auch so ein bisschen so medientechnisch was geht. Und da kann jetzt José so richtig loslegen und in der Filmbranche so den amerikanischen Traum leben. Der startet wirklich mit so kleinen Gelegenheitsjobs an irgendwelchen Filmsets und wird dann letzten Endes CEO einer Filmproduktionsfirma. Also das ist so die klassische Tellerwäscher zur Millionär-Story. Also der amerikanische Traum einfach wirklich eins zu eins, ne? Vom absolut niemand, der wahrscheinlich am Anfang irgendwelche Kabeltrommeln tragen durfte bei irgendwelchen Sets, bis hin zum einfach Chef einer Produktionsfirma. Absolut bemerkenswerter Aufstieg.
Ja, voll.
Die Familie profitiert natürlich auch unheimlich davon, ne? Die erlebt diesen sozialen Aufstieg mit und die gehören jetzt wirklich auch zur Elite da in Hollywood, ne? Als die nach Beverly Hills ziehen von Calabasas aus, weil wir hatten das angesprochen, du hast das angesprochen, es gab so ein paar kleine Schwierigkeiten in Calabasas, da können die sich mal eben so eine 4 Millionen Dollar teure Villa leisten in Beverly Hills, wo sie dann später leben. Und das ist natürlich, das ist ja eine sau viel Kohle. Ne? Wie gesagt, auch da nochmal, das war vor 30 Jahren auch einfach nochmal viel mehr Geld als heute. Und das war nicht auf Pump oder so, sondern die wurde halt einfach gekauft, diese Hütte. Ne?
Das ist schon echt Wahnsinn.
Ja, aus dem Nichts. Das muss man wirklich
anerkennen, finde ich.
Ja, und auch egal, was das für ein Charakter ist dieser José Menendez. Wir werden ja noch dazu kommen, dass das auch nicht der erfreulichste Mensch war, aber das muss man ihm lassen, auf jeden Fall, dass er einen gewissen Geschäftssinn offensichtlich besessen hat.
Ja, auf jeden Fall. Also so versteht man fest. Man kann natürlich jetzt aufgrund seines Charakters unterstellen, dass er auch beruflich über Leichen gegangen ist, aber das ist jetzt wirklich rein spekulativ. Das weiß ich nicht, es sei denn, du hast irgendwelche Infos dazu. Ich muss auch grundsätzlich, ziehe ich den Hut vor so Leuten, die es schaffen, sich da komplett was aufzubauen. Und dann noch in so einer Dimension, das ist ja schon wirklich der Wahnsinn.
Würde auch davon ausgehen, dass er sich da keine Freunde gemacht hat und dass er auch seine Ellenbogen eingesetzt hat auf dem Weg nach oben. Aber du musst auch erstmal in die Position kommen, über Leichen zu gehen. Also vom wirklich, wie gesagt, jemanden, der Kabeltrommeln trägt und vielleicht die Kameras putzen darf, dann in so eine Position zu kommen, wo man sagen kann, okay, jetzt kann ich skrupellos sein und den Weg nach oben gehen. Allein diesen Schritt musst du erstmal hinbekommen.
Ja, zumal es ja auch nicht wirklich eine geradlinige, vorhersehbare Karriereleiter gibt, gerade in dieser Kreativbranche. Denn der normale Weg vom Kabelträger führt irgendwie höchstens mal zum Kameramann oder vielleicht vor die Linse oder sowas. Aber dann quasi auf die Geschäftsführungsebene zu gelangen. Das ist jetzt nicht die logische Konsequenz daraus, ne? Das will ich damit sagen. Also das heißt, er hat es geschafft, an den richtigen Stellen vielleicht auch sich zu zeigen und auch zu präsentieren und vielleicht auch, weiß ich nicht, gab es viele Schicksalsfügungen, glückliche Zufälle, die dazu geführt haben, aber ich weiß es nicht. Also es war auf jeden Fall, glaube ich, wäre es auch sehr spannend, darüber mal noch weitere Details zu erfahren.
Ja, das wäre sicherlich, aber da habe ich ja nichts zu gefunden. Würde man bestimmt, nee, wenn man ein bisschen auf die Suche geht, ne?
Ja, aber da gibt es ja auch viele andere Biografien, die da sehr interessant sind.
Genau. Der Familie fehlt es augenscheinlich an nichts. Die Kinder werden in gute Schulen geschickt. Die Ausbildung ist speziell Vater José sehr, sehr wichtig. Und das offensichtliche Talent fürs Tennisspielen von Sohn Eric wird eben, wie gesagt, relativ stark gefördert, sodass der es auch in der nationalen Rangliste relativ weit nach oben schafft. Auf ihm lastet aber auch eben nicht so dieser ganz große Druck, so das Familienimperium weiterführen soll sowieso der größere Bruder Lyle. Hm. Und ja, die beiden führen ein Luxusleben. Die bekommen Kreditkarten von ihren Eltern, die sie nutzen dürfen, und gute Kleidung, gute Autos. Aber eben, wie du schon gesagt hast, nie so zu dem Ausmaß, das sie gerne hätten. Speziell Lyle wird so ein bisschen als so etwas materialistischer, etwas arroganterer junger Mann beschrieben. Der hätte gerne noch mehr materialistische Dinge gehabt und sieht sich da schon so ein bisschen eingeschränkt, obwohl der natürlich super privilegiert gelebt hat, ne?
Ja, es gibt da zum Beispiel eine Szene in der Serie, wo er, glaube ich, ein Alfa Romeo geschenkt bekommt oder so, ich glaube zum Uni-Abschluss, und der kriegt dann einen sehr cholerischen Anfall und beleidigt seinen Vater auch und ist dann einfach komplett undankbar auch für dieses Geschenk, weil er sich natürlich irgendwie, keine Ahnung, so eine richtige Luxuskarosse irgendwie erhofft.
Ja, und so ist ja auch das Erste, was er sich kauft, dann wirklich auch ein Porsche, als Porsche, dann das Geld, ne, verfügbar ist. Ne?
Ja, ich muss aber ganz kurz dazu auch noch sagen, dass ich auch den Schauspieler wirklich hervorragend finde. Also wir haben ja vorhin über dieses Optische gesprochen, über die Zeitreise so in die 80ern und so weiter, aber diesem Nicolas Alexander Chavez heißt der, gelingt es eben auch, also wenn man gerade mal so einzelne Szenen vielleicht, wo er so komplett Klaus Kinski-mäßig unter die Decke geht, sich auf Englisch ansieht, merkt man einfach, wie gut der auch spielt. Also der hat wirklich so cholerische Ausraster und steht da seinem Vater in nichts nach.
Ja, absolut. Der passt aber auch einfach, wie gesagt, so in diese Zeit. Ich finde, es gibt so Menschen, die haben so ein, ich nenne das immer so ein klassisches Aussehen, so eine klassische Schönheit.
Ja, genau.
Und das ist so ein bisschen was so an bestimmte Epochen geknüpft ist, und ich finde, er sieht einfach nach dieser Zeit einfach aus. Egal, wir schweifen da jetzt schon wieder zu sehr ab.
Aber dürfen wir ja heute.
Ja, es ist ja quasi eine Abschweif-Vergleichsfolge.
Ja.
Lyle soll, wie gesagt, geschäftlich in die Fußstapfen seines Vaters treten. Und so ist klar, der soll seinen Abschluss auf Princeton machen, an der Princeton University. Aber seine Schulnoten sind da nicht gut genug für. Und er wird nicht angenommen. Und die Eltern sind aber sehr dahinterher. Die wollen unbedingt ihre Söhne beide auf eine Elite-Uni schicken. Das ist so deren persönlicher Ehrgeiz auch. Und Eric kann durch sein Talent im Tennissport dort angenommen werden. Wir haben das schon mal irgendwie angerissen. In Amerika führen diverse Wege an gute Bildungsanstalten. Einmal akademische, aber eben auch, wenn du sportlich sehr begabt bist, wenn du ein guter Footballer bist. Also die unterhalten eigentlich alle sehr aufwendige Sportteams. Und wenn du jetzt ein guter Footballer bist, Basketballer, was auch immer, dann kannst du eben auch an der Elite-Uni studieren, weil du halt einfach schnell bist oder weil du besonders gut in diesem Sport bist, ne?
Ja. Das heißt jetzt was genau? Eric ist in Princeton. Nee, Lyle ist in Princeton.
Eric könnte nach Princeton gehen, Lyle soll noch nach Princeton, und seine Schulnoten sind zu schlecht. Und auch eine Zahlung des Vaters von $50,000 als Spende an Princeton lässt die nur sehr zögerlich Lyle dann annehmen.
Ja, okay. Aber dann sieht man ja auch so ein bisschen, wie der tickt, ne?
Also. Ja, aber auch das ist wieder so verlogen, dass man halt sagt, ja, das ist das Niveau reicht nicht, aber dass dann so eine Geldspende dann doch wieder die Türen öffnet und Lyle dann letztendlich doch nach Princeton kommt, ne?
Ja, okay.
Aber natürlich ist das jetzt so die Zeit, wo dieser Erwartungsdruck des Vaters auch immer offensichtlicher wird, ne? So als das Kinder waren, wird es noch nicht so schlimm gewesen sein, aber jetzt so in diesem Alter, junge Erwachsene, da kristallisiert sich das heraus. José hat selber eine krasse Karriere gemacht, hat aus dem Nichts wirklich sehr, sehr viel geschaffen. Und dem schwebt natürlich vor, dass seine Kinder mit dieser goldenen Wiege, in der sie aufgewachsen sind, einfach noch viel, viel mehr aus sich machen und es ihm mindestens mal gleich tun. Eric ist da eben, wird da tennistechnisch sehr gefordert und auch gefördert, und seine eigentliche Leidenschaft, das Geschichten und Drehbuch schreiben, das wird so von den Eltern quasi weggeschoben, damit das ist so brotlose Kunst für die. Er macht das aber dann trotzdem auch mit seinem Kumpel und auch für sich dann, aber ja, hält das so von der Familie fern, also für die spielt er halt Tennis.
Ja,
und auch,
ja, aber es ist auch sehr interessant, dass sie dann trotzdem also sagen, okay, den Sport kannst du machen. Sie könnten ja auch sagen, du kommst durch den Sport auf diese Elite-Uni und machst da was Richtiges. So, weißt du, ich meine, studierst, keine Ahnung, Jura oder sowas. Aber stattdessen gestehen sie es ihm ein und sagen, okay, du darfst auf jeden Fall auch den Sport betreiben und wir haben hier auch, wir fördern deine Ambitionen, professionell spielen zu können.
Ja, aber auch hier muss man ja sagen, Tennis hat ja auch einen gewissen Ruf. Tennis gilt als Spiel der Reichen. Und also galt es zumindest damals, also so nach dem Motto, man muss einen gewissen Background haben, ein gewisses finanzielles Standing, um da überhaupt spielen zu können, ähnlich wie Golf heute. Mhm. Und da dann natürlich auch Turniere zu gewinnen, das war auch damals prestigeträchtig in einem Spiel, das ohnehin der Oberschicht vorbehalten war. Und da waren natürlich auch attraktive Preisgelder zu gewinnen. Also das war schon auch für die ein Karriereweg, der jetzt attraktiv war, auch für ihren Sohn, ne? Also akzeptabel. So, da hätte man was vorzeigen können, das ist dann trotzdem ein Sohn, mit dem man angeben kann.
Ja, 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 klar, klar. Dann ist er halt der Sportprofi in der Familie, der Tennisstar, ne?
Genau.
Der bei Wimbledon irgendwie Preise abräumt.
Exakt. Ja, auch Lyle tut sich mit diesem Erwartungsdruck relativ schwer, der, wie hätte man es auch jetzt anders erwarten können? Der wird da eingekauft in diese Schule, also dem wird der Zugang gekauft und natürlich steigt sein Niveau ja nicht jetzt einfach krass dadurch, dass er da jetzt vor Ort ist, und der kommt da halt überhaupt nicht klar in Princeton. Mhm. Wie gesagt, in dieser Zeit entsteht auch dieses Drehbuch, das Eric schreibt, wo er über einen jungen Mann schreibt, der seine reichen Eltern tötet, um die zu beerben. Das wird dann ja immer so ein bisschen als Vorbote der Taten gesehen.
Mhm.
Es ist übrigens nicht so, in der Serie ist es so, dass er einen Film sieht, der wird auch namentlich benannt und Lyle kommt zufällig hinzu und die gucken den Film gemeinsam, und da geht es eben darum, dass zwei Brüder, glaube ich, auch ihre reichen Eltern töten oder einer zumindest seine reichen Eltern tötet und die dann beerbt, und ja. Daraufhin entwickelt sich dann der Gedanke, wir machen das nach, das ist in der Realität ein bisschen anders. Da geht es um einen tatsächlich geschehenen Fall, also quasi einen True Crime Bericht, einen frühen. Die sehen da eine Dokumentation über jemanden, der seine Eltern im wahren Leben ermordet hat, und darauf ziehen die dann ihre Motivation. Und es ist dann aber wirklich auch so, wie in der Serie beschrieben, dass Eric sofort loslegen möchte, der ist impulsiv, der will es hinter sich bringen, aber Lyle mahnt dann noch so zur Ruhe und sagt, nein, wir müssen das planen, wir brauchen Zeit, wir müssen das in Ruhe angehen.
Ah ja, okay. Ja, ist ja spannend. Ja, verdammter True Crime, ne? Das ist brandgefährlich. ja, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, der Film soll Beverly Hills Love Story
Beverly Hills oder Boys Club. Heißen.
Boys Club war es, ja.
So heißt der, genau, ja. Keine Ahnung, ob der tatsächlich existiert, aber das war auf jeden Fall in der Realität nicht der Auslöser.
Gibt es, von 1987, sehe ich gerade.
Ah, okay. Auf jeden Fall ist
der auch, hat eine Überlänge, 3 Stunden 20.
Ja. Auf jeden Fall gibt es auch so Ärger im Hause Menendez, nicht nur das Lyle schulisch diesen Druck und diesen Leistungen nicht gerecht werden kann. Der ist, wie gesagt, so ein bisschen an schlechte Freunde geraten da in Calabasas, und der begeht Einbrüche unter anderem und so verschiedene kleine Hühnerdiebereien. Und weil der schon verschiedene Vorstrafen hat und um auch den nicht weiter der Strafe seiner Eltern auszusetzen, nimmt Eric dann auch gewisse Straftaten seines Bruders auf sich. Also der hat selber nie was gemacht, aber hat so als Blitzableiter fungiert, um eben schlimmere Sanktionen gegen Lyle zu verhindern.
Ja, okay.
José kann das alles irgendwie glätten, diese ganzen Vorwürfe, mit großzügigen Spenden und indem er geklaute und beschädigte Sachen ersetzt und immer noch ein bisschen was drauflegt. Also er zahlt da relativ hohe Wiedergutmachungen an die Einbruchsopfer und so und kann so verhindern, dass der Name seiner Söhne irgendwie in die Presse gerät oder irgendwie schmutzig gemacht wird. Und es zeigt sich so ein bisschen sein Charakter in dieser Situation, und ich musste da tatsächlich auch so ein bisschen an meinen Vater denken in der Situation, denn der hätte genauso reagiert. der ist unglaublich sauer auf seine Söhne, aber nicht, weil sie diese Straftaten begangen haben, sondern weil sie erwischt wurden.
Weil sie erwischt wurden, ja, genau.
Das ist für ihn das Allerallerschlimmste, dass sie es, da fühlt er sich beschämt durch, dass sie es nicht geschafft haben, das vernünftig durchzuziehen, sondern dass sie dumm waren, erwischt zu werden.
Ja, sie waren nicht erfolgreich.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja, ist schon verrückt. Deswegen sagen sie ja auch, zumindest in der Serie, immer wieder, Papa wäre stolz auf uns.
Ja.
Weil wir es durchgezogen haben.
Genau.
Ja.
Aber auch davon abgesehen, bröckelt das nach außen so heile Familienleben so ein bisschen. Die Princeton University kündigt an, Lyle rauswerfen zu wollen, aufgrund von Plagiatsvorwürfen.
Ja.
Allerdings machen die das dann nicht so, wie die es bei jedem anderen Studenten gemacht hätten, dass sie ihn sofort raussetzen und rechtlich gegen ihn vorgehen, sondern die kündigen das den Eltern an, das sind einflussreiche Menschen, mit denen will man sich nicht verscheißen und man kündigt an, dass man das in Bälde tun wird, um denen halt schon mal Zeit zu geben, ihn runterzunehmen.
Mhm.
Und es kommt heraus, immer mehr auch in der Öffentlichkeit in der Gegend, dass José Geschäftspartner gegenüber sehr, sehr jähzornig und sehr bestimmend auftritt, eben über Leichen geht, wie du das eben genannt hast. Und es kristallisiert sich heraus, dass er seit mehr als 8 Jahren eine Affäre hat mit einer New Yorker Geschäftsfrau. Das erzählt seine Frau ihrem Therapeuten.
Ja.
Die beschreibt generell eine wenig liebevolle Beziehung, eine sehr kühle, distanzierte Beziehung, wo sie eben gewisse Erwartungen zu erfüllen hat, wo es auch körperliche Züchtigungen gibt und wo sie eben weite Strecken ihres Alltags nur durch Valium erträgt, also durch Beruhigungsmittel.
Ja, das ist schon krass, ne?
Die ist dann irgendwie auch mal in die Notaufnahme gekommen, aufgrund von einer Valium-Überdosis. Ob es ein Selbstmordversuch war, weiß man nicht. Aber ja, es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass ihre Ehe nicht glücklich ist. Ihrer Schwester gegenüber sagt sie wohl auch, sie wünschte sich, die Söhne wären nie geboren worden. Aber das wird sie wahrscheinlich eher so gemeint haben, dann wäre sie nicht an José gebunden, weißt du?
Also, ja, dann hätte sie ihr eigenes Ding machen können und möglicherweise Karriere machen können.
Exakt. Also wir wissen nicht, in was für einem Orbit der Erwartungen sie funktionieren musste, aber wir können relativ sicher davon ausgehen, dass das keine schöne Ehe war und dass das ein jähzorniges Familienoberhaupt war, das auch körperlich gezüchtigt hat, wenn ja. Etwas nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat. Und eben weil diese Fassade nun so bröckelt insgesamt, zieht man weg aus Calabasas eben nach Beverly Hills, um da nochmal von vorne anzufangen und um da irgendwie mit einer neuen Fassade neu weitermachen zu können.
Ja.
Das sind aber jetzt nicht unbedingt die Familiengeheimnisse, die Brüder dann später, als sie die Morde gestehen, auch als Auslöser dieser Morde ins Feld führen. Also die Misshandlungen der Mutter gegenüber, die Drogenabhängigkeit der Mutter, das, die Affäre des Vaters, das wird irgendwie alles eine Rolle gespielt haben, auch in diesen Verhören, aber die eigentlichen Motive, speziell für den Mord an dem Vater, sind dann andere Geheimnisse und die sind durchaus nochmal eine ganze Schippe schlimmer.
Ja.
Da geht es nämlich, du weißt es, du hast die Serie gesehen, um ja nicht nur körperliche Züchtigungen der Söhne gegenüber, wenn sie bestimmte Erwartungen nicht erfüllen konnten, da geht es um handfesten sexuellen Missbrauch den Söhnen gegenüber.
Ja, und auch nicht nur zur Vergeltung, wenn sie mal irgendwas nicht gemacht haben oder erreicht haben, sondern ganz offensichtlich auch zur Lustbefriedigung des Vaters, wobei es auch dahingehend nicht eindeutig in der Serie geklärt wird, ob der Vater sich zumindest nicht auch einredet, damit so eine so eine harte spartanische Erziehung oder sowas, ich glaube, es wird von einer römischen Erziehung gesprochen in der Serie, anzuwenden sozusagen, um die Kinder abzuhärten.
Das würde vielleicht sogar zu seinem Charakter passen. Ob das jetzt so war oder nicht, wissen wir natürlich nicht, weil er hat sich natürlich zu Lebzeiten nicht dahingehend geäußert. Es würde vielleicht auf eine ganz verdrehte Art und Weise passen. Das wäre vielleicht aber auch einfach auch nur eine Art, sich die eigenen Triebe schön zu reden, ne?
Ja, das denke ich mir halt auch.
Das hat ja im Falle von Eric wohl relativ früh auch schon angefangen. Lyle wurde offenkundig missbraucht in einem Zeitraum zwischen seinem 6. und seinem 8. Lebensjahr.
Hm.
Dann wurde von Lyle weitestgehend abgesehen. Und der Missbrauch soll sich wohl primär auf Eric erstreckt haben. Vielleicht auch da wieder, weil Lyle eben der Erstgeborene war und das Familiengeschick weiterleiten sollte und Eric so ein bisschen der Weichere war.
Ja, ja.
Und vielleicht auch dadurch das leichtere Opfer oder von seinem Vater als nicht so männlich gesehen wurde. Ich weiß es nicht.
Ja, ja. Kann es verschiedene Gründe gegeben haben, ne? Vielleicht fand er ihn auch einfach attraktiver. Vielleicht wollte er Lyle schützen. Man weiß es nicht.
Genau. Und hier finden wir jetzt auch die Feder für diese homoerotische Komponente in der Serie. Während einer Befragung gibt Lyle dann auch zu, quasi als Kind Eric missbraucht zu haben, mehrfach, weil er das eben so kannte.
Ja.
Also er hat quasi das, was sein Vater mit ihm gemacht hat, weil er das für normal gehalten hat, mit seinem kleinen Bruder gemacht. Er ist mit ihm in den Wald gegangen, hat eine Zahnbürste mitgenommen und ihm diese Zahnbürste anal eingeführt, denn das hat sein Vater mit ihm halt häufig gemacht und so hat er das dann eben genau kopiert, dieses Verhalten.
Ja.
Im Falle von
Eric?
Nein, Lyle wird dann quasi rausgearbeitet, dass das wie gesagt zwischen 6 und 8 Jahren stattfand, dass da diverse Gegenstände immer wieder in Lyle eingeführt wurden, dass er auch zwischen 6 und 8 Jahre auch seinen Vater immer wieder oral befriedigen musste und sein Vater ihn auch anal zumindest mit den Fingern penetriert hat. Ob er ihn jetzt irgendwie anders penetriert hat, weiß ich nicht, aber er hat zumindest Gegenstände eingeführt, er hat diesen Oralverkehr vollzogen. Und das kann so ein bisschen, das korrespondiert mit einer Akte aus dem Krankenhaus, wo Lyle als 7-Jähriger eingeliefert wurde und wo er eine Halsverletzung vorweisen konnte. Und die war damals unerklärlich. Aber Ärzte sagen halt aus, dass das durchaus bei Oralverkehr dann mit so einem kleinen Kind durchaus passieren könnte. Ja. Also da haben wir auf jeden Fall einen deutlichen Hinweis darauf, dass diese Missbrauchgeschichte wahr ist. Und das ist jetzt die Verteidigungsstrategie natürlich der Brüder in diesem ersten Prozessblock. Da will man natürlich ja bei der Öffentlichkeit so Mitleid erzeugen und natürlich auch bei der Jury Mitleid erzeugen. Und das ist natürlich auch eine krasse Situation. Das Ganze wird torpediert von der Staatsanwältin, die Aussage trifft, Männer könnten nicht vergewaltigt werden. Männer hätten nicht die Ausstattung, um vergewaltigt zu werden. Also so eine sehr, sehr mittelalterliche, sehr rückständige, aber glaube ich in den damaligen Zeitgeist passende Aussage. Also, dass Männer Opfer von häuslicher Gewalt werden, ist ja immer noch so ein bisschen ein Tabuthema.
Mhm.
Wir hatten da mal drüber gesprochen, dass es jetzt irgendwie eine neue, relativ neue Studie gab, dass das auch sehr, sehr häufig passiert, aber immer noch sehr, sehr totgeschwiegen wird. Dass Männer Opfer von sexueller Gewalt werden, ist ja fast noch ein größeres Tabuthema, weil man sich einfach nicht vorstellen kann, wie das gehen soll und weil man als Mann auch einfach nicht diese Opferrolle haben möchte, ne?
Ja.
Und so war das, glaube ich, für die Jungs Anfang der 90er Jahre auch super, super schwierig, darüber zu reden und das dann auch im Prozess zu nutzen. Und ja, wie gesagt, ich glaube, so war das dann auch für Eric sehr, sehr schwer, dass dann in der Berichterstattung der Folgejahre immer wieder auch seine Sexualität so in Frage gestellt wurde, ne, weil der einfach mit so einer gestörten Sexualität aufgewachsen ist und dann immer wieder hinterfragt wurde, worauf steht er denn jetzt überhaupt, ne?
Mhm. Ja, das suggeriert ja immer so ein bisschen auch so einen leichten Vorwurf der gegenüberliegenden Seite, so vielleicht hat es dir ja gefallen.
Das auch, ja.
Also was natürlich bodenlos ist, ne? Bodenlos. Keine Frage, vor allem wenn man von Kindern spricht, also wirklich ganz, ganz, ganz schlimm diese Aussage. Ich würde ganz gerne an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz Werbung machen wollen, tatsächlich für eine Folge, nämlich die 5. Folge dieser der Serie Missbraucht. Die ist Hammer. Das ist so eine leichte Hommage an Pulp Fiction. Man sieht im Prinzip Eric einfach nur im Dialog mit Leslie, seiner Anwältin, und da packt er im Prinzip aus, was ihm widerfahren ist. Und die gesamte Folge
ist One Shot.
Ist ein One Shot. Das ist, also man würde in der Filmsprache eigentlich von einer Plansequenz sprechen. Eine Plansequenz suggeriert im Prinzip, dass vor der Linse eine geplante, deswegen der Name Sequenz stattfindet, eine Handlung, ein Schauspiel sozusagen. Dadurch, dass es hier eine statische Kamera ist, die, glaube ich, maximal irgendwie digital irgendwo mal reinzoomt, kann man nicht wirklich von einer Sequenz sprechen in dem Sinne, aber nichtsdestotrotz ist es halt ein One-Shot und diese Folge geht 36 Minuten lang und ich habe nicht einmal auf die Uhr geguckt. Also die hat mich komplett mitgenommen und fand ich einfach, also wirklich erstklassig gespielt und also man sieht wirklich nur ihn und er redet und erzählt und durchläuft da auch eine Achterbahn von Emotionen und du als Zuschauer schließt dich dem Ganzen an und guckst dann irgendwie mit und fühlst mit und so weiter und so fort und ja, weiß ich nicht. Und unterm Strich fällt dir auf einmal auf, so, hey, wie lange geht denn das jetzt eigentlich schon? Und da merkst du halt einfach, dass die gesamte Folge einfach nur so auf ihn drauf zeigt und die Kamera ihn sozusagen in den Mittelpunkt nimmt.
Ja, absolut, absoluter Höhepunkt dieser Serie tatsächlich.
Ja.
Das letzte Mal so gebannt von so einer Situation war ich, als ich die Videomitschnitte des Mafia-Killers Richard Kuklinski gesehen habe, genannt The Iceman. Jemand, über den wir auch noch sprechen werden, der wird im Gefängnis besucht von einem Psychotherapeuten und spricht über seine Taten und wird halt dabei gefilmt. Und ich werde die Faszination für diese Interviews niemals loswerden, weil der einfach nicht unsympathisch wirkt, aber so eine ganz krasse Dunkelheit versprüht. Also man merkt einfach, dass das ein gefährlicher Mensch ist.
Mhm.
Und der spricht über seine Kindheit und seine Taten und der spricht teilweise über extrem grausame Morde, wie wir darüber sprechen würden, was wir heute so eingekauft haben. Und das ist einfach so faszinierend, weil der so eine krasse Präsenz hat. The Iceman Tapes gibt es auch auf YouTube zu finden. Kann ich jedem nur sehr ans Herz legen. Es ist sehr, sehr düster. Wie gesagt, da werden wir auch noch drüber sprechen, über den guten Mann.
Klingt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, ich gucke gleich nochmal kurz rein.
Ja, also es ist wirklich crazy. Vor allem, als dann die Rollen so switchen. Er fragt dann am Ende diesen Therapeuten, ob er denn jetzt sich ein umfassendes Bild von ihm machen könnte und was er denn von ihm denkt. Und dann switchen die und dann erzählt dieser Therapeut, welche Störungen er bei ihm entdeckt und wie sich das äußert und wie andere Leute mit einer ähnlichen Störung halt eben keine Killer werden, sondern irgendwelche Berufe ergreifen, die sehr risikoreich sind, aber der Gesellschaft letztendlich helfen.
Mhm.
Und das ist halt auch super interessant, weil man halt dann so Kuklinski auch ansieht, dass er sich selber versteht auf einmal. Ach, weißt du, was ich meine?
Okay, ja.
Also, ja, egal, aber wie gesagt, das ist sehr, 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 sehr krasser.
Aber du redest ja jetzt von einem echten Interview, ne?
Ja, ja.
Ja, okay.
Aber ich bin nur auf den Gedanken gekommen, weil ich das letzte Mal von so einer Interviewsituation so gefesselt war, vor dieser Menendez-Folge.
Ja, okay, verstehe.
Egal, also wie gesagt, das Ganze, dieser ganze Bericht, diese ganze Gerichtsgeschichten, Aussagen, alles wird live übertragen bei Court TV, also auf Deutsch sowas wie Gerichtssaalfernsehen. Und dadurch kommen wir eben in den Genuss, dass super viel auch noch auf YouTube zu finden ist. Die Aussagen der Brüder und eben auch die durchaus bodenlosen Aussagen der Staatsanwaltschaft, Männer könnten nicht vergewaltigt werden. Und sie fragt dann, warum denn noch nie über diesen Missbrauch gesprochen wurde, wenn das doch so belastend ist. Und dann brechen die Brüder da noch mehr ihr Schweigen, denn es wurde darüber gesprochen. Es gab Leute, die davon wussten in der Familie. Und ja, da droht jetzt so ein bisschen dieser Narrativ der Staatsanwaltschaft komplett zu kippen. Also dieser Giermord. Denn auf einmal gibt es Leute, die sagen aus, dass sie davon wussten. Eine Cousine beispielsweise der Brüder hat irgendwie längere Zeit so bei denen gepennt und hat immer wieder mitbekommen, wie alle gezüchtigt wurden. Also auch die Ehefrau durch José. Ein Cousin sagt aus, der hat bei Eric geschlafen als Kind und Eric hat ihn gefragt, ob es normal ist, dass man seinem Vater den Penis massiert. Und dieser Cousin hatte keinen, also der ist ohne seinen Vater aufgewachsen. Der war verblüfft und hat gesagt, ich weiß es nicht, ich kann dir das nicht sagen, ich kann Mama fragen. Aber Eric hat ihn dann gezwungen, das nicht zu sagen, weil er offensichtlich wusste, dass das eine Frage ist, die man Erwachsenen nicht stellen kann. Aber es hat ihn als Kind halt so beschäftigt, dass er das seinen Cousin fragen wollte. Also er hat das hinterfragt, ist das normales Verhalten überhaupt, was ich hier mache? Ne? Und dieser Cousin hat also bis zum Prozess da niemals drüber gesprochen. Der hat Eric versprochen, den Mund zu halten, hat das bis dahin auch eingehalten, aber sagt jetzt, dass es eben dieses Gespräch gab, dass der junge Eric ihm gesagt hat, dass sein Vater und er sich quasi gegenseitig den Penis massieren und er sich fragt, ob das normales Vater-Sohn-Verhalten ist.
Mhm.
Und ich stelle mir das unheimlich schwierig vor. Ne? Ich meine, du kannst dich wahrscheinlich auch erinnern, wie auch ich, an so eine Zeit, wo man so die eigene Sexualität entdeckt und sich selber entdeckt. Ne?
Ja.
Und man weiß einfach so aus Aufklärung, wie auch immer, die stattgefunden hat in der Familie, in der Schule, durch Fernsehen, wie auch immer. Man weiß so, was ist so in Anführungsstrichen normal. Ne?
Ja, ja.
Und wie verwirrend muss das sein, in so einer Situation zu sein, die du als total normal empfindest, aber die so in der Normalität der anderen so gar keine Rolle spielt und du fragst dich, geht es jetzt nur mir so oder ist das irgendwie wirklich normal? Ne? Das muss unheimlich, unheimlich verwirrend sein.
Ja, total. Total verwirrend. Ich meine, ich frage mich halt auch, wie sowas komplett an allen anderen Menschen vorbeigehen kann, ob es jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Die eine Frage ist ja auch letztendlich, ob die Mutter was davon wusste oder nicht. Also die erste Frage überhaupt, hat das alles so stattgefunden? Da war ich mir nämlich am Ende der Serie auch nicht sicher.
Ja, das kann man durchaus so stehen lassen.
Ja, was denn? Dass es so stattgefunden hat oder dass man es nicht genau weiß?
Nee, dass es so stattgefunden hat, da gibt es also wirklich genug auch, ja, also das haben die sich als Kinder ja nicht ausgedacht, wenn die da mit ihren Familienmitgliedern drüber gesprochen haben. Ne? Auch wie gesagt, eine Cousine, die eingeweiht ja, okay. wurde von denen.
Und das also, in jungen Jahren. Also das
in sehr, sehr jungen Jahren.
Ja, okay.
Ja. Und der letzte Missbrauch soll tatsächlich 2 Wochen vor der Tat stattgefunden haben, also dass José halt Eric da nochmal missbraucht hat.
Ja, und das ist jetzt die zweite Frage, die ich hatte. Hat die Mutter das mitbekommen und hat sie weggesehen?
Warte ganz kurz. Also der letzte Missbrauch vermutlich 2 Wochen vor der Tat an Eric und Lyle hat dann da seinem Vater wohl gesagt, dass das jetzt reicht, dass das jetzt nicht mehr weiter passieren wird. So. Und es gibt dann eben auch die Aussage der Brüder, dass sie Angst hatten, dass die Eltern sie umbringen wollten, um das Geheimnis zu bewahren und dass sie eventuell auch einfach denen vorgegriffen haben.
Ja, das ist ja das, worauf sie auch die Verteidigung gestützt haben.
Genau, und um jetzt deine Frage zu beantworten, ja, die Mutter wusste tatsächlich Bescheid, denn die war teilweise ja Teil des Ganzen. Da gibt es halt auch Aussagen dann Therapeuten gegenüber, dass Eric beispielsweise, nein, Lyle in dieser Phase zwischen 6 und 8 bei den Eltern im Bett schlafen und auch die Mutter anfassen musste am ganzen Körper.
Oh.
Und auch sie ihn angefasst hat und sie hat mehrfach ihrem Therapeuten in Calabasas gegenüber gesagt, bevor sie weggezogen sind, dass es in ihrer Familie schmutzige und peinliche Geheimnisse gibt, die sie nicht breittreten kann und dass ihr Mann sehr dunkle Vorlieben hat.
Okay. Damit ist es dann einfach auch belegt, würde ich sagen.
Ja, und wie gesagt, wir sprechen da wirklich jetzt von massiven Sachen. Ne? Wir sprechen da wirklich davon, alleine dem Kind den Oralverkehr abzuverlangen. Ne?
Also ich fand es schon wirklich massiv widerlich, dass es da auch verschiedene Namen für gab, so zumindest in der Serie. Ne? Also Oralverkehr wurde Knien genannt. Ich weiß halt nicht, inwieweit das jetzt irgendwie Fiktion ist oder ob das jetzt der Realität entspricht. Und so gab es halt verschiedene Varianten, die halt verschiedene Bezeichnungen hatten. Und das finde ich halt einfach nur grauenhaft, also wirklich widerlich.
Was schwer zu klären ist im Nachhinein, ist, ob Kitty Menendez ja in erster Linie Opfer war oder auch doch mehr Täterin, als man so denken möchte. Denn die hat zum Beispiel darauf bestanden, offensichtlich Eric, bis er 13 war, bei der Körperpflege zu helfen, ihn zu waschen.
Mhm.
Und das ist ja auch nicht normal. Ne? Also das ist ja auch ein Alter, also 13 sowieso, aber auch davor, wo du deine Intimsphäre halt irgendwann aufbaust und wo du auch so eine gewisse Scheu auch deinen Eltern gegenüber entwickelst und ja, wie gesagt, dein Körper verändert sich, du musst damit klarkommen und du bist nicht mehr so unbefangen dann auch, ne? Und da willst du nicht von deiner Mutter gewaschen werden, das ist ja vollkommen krank.
Ja, total. Also ich bin schon jetzt sehr gespannt, was du sagen wirst, wenn wir auf die Schuldfrage zu sprechen kommen. Denn also ganz offensichtlich wurde er ja über 10 Jahre hinweg, also 12 Jahre vielleicht, ne, sexuell missbraucht. Bis in das Erwachsenenalter hinein. Muss man sich auch mal vorstellen. Wie du schon sagtest, 2 Wochen vorher.
Da war er 18, ne?
Ja.
Ja, symptomatisch natürlich auch, dass irgendwie die Familienmitglieder der Eltern sich ausnahmslos auf die Seite der Brüder stellen.
Ja.
Vor Gericht, das sagt ja auch was. Ne? Also
ja, genau.
wenn die jetzt denken würden, boah, das ist alles Schwachsinn und hier wird der Ruf unserer toten Schwester oder toten Bruder geschädigt mit irgendwelchen sexuellen Geschichten und das kann so nicht stattgefunden haben. Ne? Also dass die sich alle auf die Seite der Söhne gestellt haben, heißt ja, dass die es alle für möglich gehalten haben, wenn sie es nicht wussten. So.
Ja, genau. Ja.
Ne? Also, ja. Und das ist dann eben das Gefährliche. Ne? Also es gibt ja noch eine andere Cousine, die aussagt, dass Eric sie gebeten hat, sie soll doch bitte bei ihm zu Hause schlafen, dann können sie in einem Bett schlafen, dann muss er nicht bei seiner Mutter schlafen. Also auch da dann wieder so ein, ne, also ja, ganz, ganz klare Äußerung in diese Richtung.
Mhm.
Und auch alle Verwandten, also die etwa gleich alt sind wie die beiden, also es gibt einen relativ großen Verwandtenkreis, wo Cousins, Cousinen, die sagen auch alle aus, also dass immer so ein komischer Vibe geherrscht hat im Menendez-Haus.
Hm.
Und dass die sich immer unwohl gefühlt haben, weil man da sehr eingeengt war.
Ah, okay.
Also so in der persönlichen Freiheit. Also das scheint auch so ein roter Faden zu sein, den alle gefühlt haben. Ne?
Ja.
Keine Ahnung, wie gesagt, da werden dann Krankenakten der Brüder analysiert und teilweise stimmen irgendwelche vorher unerklärlichen Verletzungen auf einmal überein, die könnten von so einem Missbrauch stammen. Also wir können das durchaus als safe sehen. Ne?
Hm.
Ich bin gespannt, was du noch für Fragen später hast, weil du hast ja mit der Schuldfrage, wo hast du ja gesagt, ich bin gespannt, was ich dann sage. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Lyle zum Beispiel, da wird auch, der hatte auch eine psychologische Akte, der war auch als Kind beim Psychiater und der hat beispielsweise bis 14 Bett genässt und hatte durch so ein Zähneknirschen so eine Sprachentwicklungsstörung und das wird halt auch als Zeichen für den sexuellen Missbrauch genommen. Also das Zähneknirschen auch wegen des Oralverkehrs und das Bettnässen, das deutet halt auch oft auf Missbrauch hin. Ne? Und also da verdichten sich die Indizien einfach ganz, ganz krass.
Ja.
Dass das auch keine geile Familie war, lässt sich auch noch an so einer Nebengeschichte irgendwie ablesen, die ich auch noch aufgeschnappt habe irgendwo. Dass Eric beispielsweise lange Zeit gestottert hat.
Ja.
Da kann man auch so ein bisschen mutmaßen, dass das vielleicht irgendwie mit dieser Drucksituation zu Hause zu tun hatte. Und die Mutter sich auch vor anderen dann immer über ihn lustig gemacht hat. Das ist ja auch, also...
Das geht gar nicht. Was hat es denn eigentlich mit dieser Perückengeschichte auf sich? Stimmte das?
Das stimmt, ja. Der hat, also ob das jetzt dann irgendwann mal so eskaliert ist, wie in der Serie gezeigt, weiß ich nicht. Aber das Lyles... ein sehr, sehr eitler junger Mann gewesen und hat wohl tatsächlich irgendwie so einige Zeit vor der Tat, ich glaube 2 Jahre vorher, Haarausfall bekommen, dann so ein permanentes Haarteil bekommen, was einmal er wollte, aber auch sein Vater, weil der Vater halt meinte, so volle Haare sind auch irgendwie ein Zeichen für Erfolg und Männlichkeit.
Ja, ja.
Und also Haarausfall in so super jungen Jahren kann man vielleicht auch einfach auf diesen Stress schieben. Das ist ja auch oft so ein Zeichen von Stress, von irgendwie Angstzuständen, von irgendwas. So reagiert dann so ein Körper einfach auf irgendwelche extremen Zustände. Ne?
Ja, möglicherweise ist es das. Ne? Aber auf jeden Fall fand ich das halt auch sehr krass eigentlich in der Serie, wie es dann hieß, dass das so eine Perücke zum Einhaken war. Das heißt also, es musste irgendwelche Vorrichtungen geben, die so unter der Haut verankert wurden und dass das eben José eben wollte und Lyle dazu gedrängt hat, mehr oder minder, ob so war, weiß ich nicht. Aber sich das mal vorzustellen mit 20 ist natürlich auch wirklich heftig.
Ja, so scheint es gewesen zu sein, dass er das federführend wollte. Also Lyle wollte natürlich auch irgendeine Lösung, weil er, wie gesagt, so eine gewisse Eitelkeit auch an den Tag gelegt hat, aber so dieses permanente Haarteil, das war wohl José auch sehr wichtig. Wie das dann genau ausgesehen hat, ich bin da kein Experte. Da kann uns vielleicht jemand aus der Community irgendwie weiterhelfen und irgendwie mal erklären, wie sowas funktioniert. Aber ja, das muss irgendwie tatsächlich fest mit dem Skalp verankert werden. Ne?
Ja, genau.
Die Brüder erzählen halt auch die Tat relativ schonungslos. Das ist dann auch so wie in der Serie geschildert, dass die Waffen dann irgendwann leer geschossen waren und die Mutter dann da noch irgendwie so halb rumgekrabbelt ist und man nochmal ins Auto gehen musste, um nachzuladen und dann den Job zu Ende zu bringen. Also diese Tötungssequenz an sich, die wird, glaube ich, relativ gut und auch ja recht realitätsnah dargestellt, wenn auch offensichtlich etwas zu zahm, was man ja wirklich nicht denken würde, wenn man es gesehen hat.
Nee.
Ja, und jetzt passiert halt irgendwie was, was die Verteidigung, beziehungsweise die Staatsanwaltschaft nicht geil findet. So die öffentliche Meinung, die ist jetzt irgendwie relativ stark prominentes durch diese Berichterstattung und durch diese Missbrauchsgeschichte, auch wenn es ein Tabuthema ist und auch wenn in der Öffentlichkeit häufig auch diese Meinung am Start ist, ja, Männer können nicht missbraucht werden oder nur sehr, sehr schwache Männer können missbraucht werden, was natürlich auch eklig ist, ne? Weil
ja, voll.
Mit 6 oder 8 Jahren bist du halt einfach nicht in der Lage, dich zur Wehr zu setzen, so, Punkt.
Ja.
Und wer wer so irgendwie solche Sprüche raushaut, irgendwie nur, weiß ich nicht, nur Weicheier lassen sich missbrauchen, der ist auf jeden Fall ein empathieloses Stück Scheiße, so, Punkt.
So sieht's aus.
Auf jeden Fall schafft es jetzt die Staatsanwaltschaft, das Gericht zu überzeugen, dass diese Familiendynamik für den Mord eigentlich gar keine Rolle spielt. Und jetzt drückt die in der zweiten Hälfte des Prozesses in den Hintergrund. Und da geht es jetzt nur noch um finanzielle Aspekte der Familie, weil die Staatsanwaltschaft es schafft, den Richter zu überzeugen, diese ganzen Missbrauchsgeschichten, all das als nicht relevant einzustufen.
Ja, und also da vielleicht ganz kurz, um da einzuhaken. Ich nehme an, dass auch das der Realität entspricht. In der Serie ist es so, dass die wohl relativ lange sehr gute Chancen hatten, eben auch freigesprochen zu werden. Dann aber die Geschworenen wirklich 50-50 entschieden haben und das gesamte Verfahren dann nochmal neu aufgenommen werden musste.
Ja.
Also nach so einem riesen Mammutprojekt im Prinzip, was ja unfassbar viele Ressourcen und Kräfte und sowas und Emotionen kostet, Blut, Schweiß und Tränen sind damit eingeflossen, das quasi nochmal von neu zu starten, ist, glaube ich, wirklich krass. Interessanterweise, so heißt es auch in der Serie, waren es wohl die Frauen, die alle für einen Freispruch irgendwie gestimmt haben, aber gerade die Männer eben wohl nicht, weil sie es sich nicht vorstellen konnten, dass Jungs vergewaltigt werden und missbraucht werden.
Ja, sowas. Und diese Umdeutung der Tatsachen natürlich, die hat natürlich unheimlich viel ausgemacht, ne? Also dass man auf einmal sagt, was ich auch wirklich überhaupt nicht verstehen kann, ne? Also das hat mich jetzt im Nachhinein bei der Beschäftigung mit diesem Fall auch nochmal richtig bewegt, weil für mich war das immer, zwei Brüder töten ihre Eltern, wahrscheinlich aus Habgier und also ich hatte den Fall jetzt nie so 1000%ig auf dem Schirm, ne? So. Und ich hatte immer schon gewusst, dass da diese Missbrauchsgeschichte unterschwellig rumwabert, aber ich habe das immer für eine Verteidigungsstrategie gehalten.
Ja.
Ich wusste nicht, dass es so viel gibt, was darauf hindeutet. Und als ich mich jetzt nochmal mit diesem Fall befasst habe, ich halte das für absolut erwiesen, für einen Fakt, dass es so war. Und ich finde es unglaublich, mir fehlen die Worte dafür, dass dann die Staatsanwaltschaft hergehen kann in so einem Prozess, wo es um Doppelmord an den Eltern geht und dem Gericht sagen kann, ey, lassen wir mal das alles raus, das spielt hier keine Rolle. Das ist doch so offensichtlich, dass das natürlich eine Rolle spielt.
Ja.
Und auch wenn das vielleicht nicht der akute Auslöser für diesen Doppelmord war.
Weil es keine Notwehr Affekt oder sowas
dann,
war.
Dann spielt das doch für das ganze Leben dieser Leute, für ihre Prägung, für alles, was die sind und können, einfach eine Rolle. Und allein deswegen muss man es doch besprechen.
Ja, natürlich. Also in der Serie, das muss man auch sagen, vielleicht als Schwachstelle, was heißt als Schwachstelle? Vielleicht, also die haben schon wirklich ein Augenmerk geworfen auf wirklich auf so diesen ersten Teil der Verhandlung, wo es irgendwie noch ganz gut aussah für Eric und Lyle. Und dieser zweite Prozess, der wird dann quasi auch, glaube ich, nur in einer oder in zwei Folgen irgendwie abgehandelt, was dann recht schnell geht. Aber hier ist es wirklich so, dass halt diese gesamte emotionale Ebene irgendwie systematisch ausgeklammert wird, geführt. Die haben gar nicht die Möglichkeit gehabt, sich als Individuen darzustellen, weil alle Fragen und alle Einspruchversuche auch von Leslie gescheitert sind. Die wurden vom Gericht einfach kategorisch abgelehnt.
So war es auch. Also durch diesen Wegfall dieser ganzen Missbrauchsthematik fällt jetzt beispielsweise auch die Option Totschlag weg.
Ist also Mord.
Und es bleiben jetzt nur noch First- oder Second-Degree-Murder. Das sind Unterscheidungen im amerikanischen Strafmaß. Und es wird jetzt gar nicht mehr darüber gesprochen im zweiten Prozess, über Missbrauch, über schlimme Kindheit, über all das, was da passiert ist, sondern es geht nur noch um die harten Fakten der Tat. Und dann ist natürlich, dann haben wir hier das Drehbuch zur Vorankündigung, dann haben wir illegal gekaufte Waffen auf einen anderen Ausweis, was ja auch schon so für eine Verdeckung, auf eine Verdeckung hindeutet. Ne?
Ja, und vor allem auch auf so eine Grundhaltung, ein falsches Spiel zu betreiben.
Genau.
Also mit solchen kleinen Lügen sozusagen wird ja quasi so ein gesamtes Bild dann auch erzeugt, wie die sich verhalten und alles andere in Frage gestellt, was vielleicht auch der Realität entsprach.
Ja, so, und dann hast du natürlich ein sehr, sehr eingängiges Bild und dann fällt dann natürlich das Urteil einfach lebenslängliche Haft sehr, sehr leicht. Und die Jury stellt dann da auch nochmal klar, dass sie davon ausgehen, dass es einfach kein Mord aus Angst war, sondern halt wirklich ein reiner Habgier-Mord, so. Weil aber auch einfach denen ja gar nicht mehr die Chance gegeben wurde, in diesem zweiten Prozess das nochmal alles zu schildern. Und weil es einfach auch keine Rolle gespielt hat, diese ganzen, also die in diesem zweiten Prozess, die Jury, die hat diese ganzen Missbrauchsgeschichten ja nie aus erster Hand gehört.
Ja, genau. Das
und,
stimmt.
Und das ist, glaube ich, das ist für mich ein Skandal, dass das so möglich war, dass die Anklage es geschafft hat, so einen wesentlichen Teil dieser Familiengeschichte einfach komplett zu zensieren, so, ne? Und dann zu sagen, okay, wir haken das jetzt so ab. Ja, und dann ist die Geschichte, halt schnell zu Ende erzählt, ne? Die beiden werden am 2. Juli 1996 jeweils zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt, ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung, Mord ersten Grades und Verschwörung zum Mord. Die beiden möchten gerne in die gleiche Haftanstalt verlegt werden, weil die sich sehr nahe stehen. Die Polizei lehnt das aber ab. Die werden also unterschiedlich inhaftiert. Ihnen wird auch telefonischer Kontakt untersagt. Das heißt, die können sich halt Briefe schreiben.
Hm.
Und die haben sich jetzt vor ein paar Jahren zum ersten Mal nach 20 Jahren dann auch gesehen, weil die dann nach 20 Jahren endlich in eine gemeinsame Haftanstalt verlegt worden sind. Und ich finde auch dieses 20 Jahre Untersagen von Telefongesprächen nahezu unmenschlich.
Das ist unmenschlich. Ich meine, es gab ja wirklich auch Befürworter, ich kann nur von der Serie sprechen, nochmal, ne? Aber ich glaube, dass sowas einfach auch der Wahrheit entspricht. Befürworter, die ganz klar gesagt haben, hey, die Typen haben mit Shotguns, mit 16 Schüssen aus nächster Nähe ihre Eltern hingerichtet. Natürlich haben die keine bessere Behandlung verdient. Das ist ja sozusagen eine Aussage. Und natürlich ist es auch nicht richtig, als Reaktion seine Eltern zu erschießen. Das ist ja auch klar. Nichtsdestotrotz wird das halt komplett ausgeklammert und dass das halt einfach noch Kids waren, die überhaupt noch gar nicht die Reife hatten. Davon abgesehen, das heißt ja auch, dass in der Neurobiologie, dass das Gehirn sich bis 25 noch weiterentwickelt. Das heißt also, die waren in ihrem biologischen Prozess sozusagen noch nicht abgeschlossen. Man konnte gar nicht, also man muss dann wiederum eigentlich fragen, wie weit waren sie überhaupt wirklich, waren sie überhaupt im Erwachsenenrecht irgendwie verhandelbar sozusagen. Ne? Ich meine, das läuft in den USA nochmal anders, aber nichtsdestotrotz ist ja auch nochmal so eine Frage, die dabei zum Vorschein kommt.
Ja.
Also ich fand's krass und also ich muss ganz ehrlich sagen, Real Talk, ich bin auf jeden Fall, wenn ich gute Geschichten, Serien und Filme und sowas gucke, immer nah am Wasser gebaut. Und so in dieser letzten Szene, wo dann die Wege auseinandergingen in der letzten Folge, da war ich schon hart am Kämpfen, ne? Also das war echt hart. Das war cinematografisch extrem stark gemacht, also extrem stark, aber es war schon echt heftig.
Ja. Ergänzend noch, beide haben im Gefängnis geheiratet, haben aber kein Ehebesuchsrecht, also haben halt Ehefrauen, die sie aber nicht sehen dürfen, beziehungsweise nicht intim sehen dürfen.
Hm.
Lyle hat sich mal irgendwann geäußert, dass für ihn das Schlimmste in seinem Leben nicht ist, dass er die Erwartungen seines Vaters nicht erfüllen konnte, sondern dass er seine eigenen Erwartungen, jetzt bin ich fast nah am Wasser gebaut, wenn ich das mir so durch den Kopf gehen lasse, dass er seine eigenen Erwartungen an sich als großen Bruder nicht erfüllen könnte, weil er seinen kleinen Bruder nicht beschützen konnte.
Ja, Mann. Und er hat's ja, also ich glaube, die Vorwürfe, die er sich da gemacht hat, dass er das halt auch selbst seinem Bruder angetan hat, was sein Vater vorher mit ihm gemacht hat, mit der Zahnbürste, diese Nummer und so.
Ja.
Das wird er sich auch niemals vergeben.
Wahrscheinlich nicht, nein, aber er war halt ein Kind und wusste es nicht besser und dachte halt auch irgendwie, das sei normal, ne? 2018 dann zumindest so eine Art Happy End oder sowas, zumindest ein bisschen Glückliches nochmal in diesem Fall. Lyle wird in die Haftanstalt nach San Diego verlegt, wo Eric sitzt und die beiden sind dann eben jetzt gemeinsam inhaftiert, haben dann wohl auch ein, weiß ich nicht, tränenreiches Wiedersehen gefeiert, nachdem sie das erste Mal dann wiedergesehen haben nach über 20 Jahren. Das ist natürlich auch ganz klar. Wer weiß, vielleicht erleben wir nochmal sowas wie so ein Wiederaufnahmeverfahren oder zumindest irgendwie dann doch nochmal eine verfrühte Freilassung, bevor die bis an ihr Lebensende sitzen. Ne? Also ich glaube wirklich, wenn dieser TikTok-Hype nicht vor ein paar Jahren gewesen wäre, so beschissen ich diese Plattform ja auch finde, und auch wenn es aus falschen Gründen angefangen hat, eben von wegen zu schön für den Knast, dann wäre das auf jeden Fall eine gute Wendung, wenn das dazu führen würde, dass diese Akten nochmal irgendwann angefasst werden und man das alles nochmal aufnimmt mit Augenmerk darauf, wie diese Familiendynamik überhaupt gewesen ist.
Ja, und an dieser Stelle kommen wir zurück zum Spoiler, der jetzt hier eine wunderschöne Klammer darstellt, den ich vorhin so ein bisschen angeteasert habe. Am 4.10. gab es hier so einen Artikel bei filmstarts.de. Keine Ahnung, worauf sie da jetzt diese Infos fußen wollen. Aber hier heißt es, es wurde bekannt, dass am 29. November 2024 eine neue Gerichtsanhörung für Eric und Lyle Menendez anberaumt wurde, bei der auch neue Beweise für den Missbrauch durch ihren Vater geprüft werden sollen.
Das wäre sehr, sehr wünschenswert.
Ja, also von daher finde ich das jetzt irgendwie richtig krass, dass der Fall irgendwie, also nicht nur Serie brandaktuell ist, sondern offensichtlich sich da auch gerade was tut und ich weiß es nicht. Also für mein Empfinden, ich würde sagen, die haben die 90er nicht durchlebt, die haben die 2000er nicht erlebt, die haben die 2010er Jahre nicht durchlebt. Die haben wenn sie jetzt Reihe gelassen werden würden, einen gigantischen Zeitsprung mitgemacht. Also man muss ja wirklich sagen, dass sie ganz, 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 ganz viel verpasst haben. Für mein Gerechtigkeitsempfinden können sie jetzt freigelassen werden.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist
ohne das kleinreden zu wollen, was sie ihren Eltern angetan
haben. Genau, man darf das nicht kleinreden, aber man muss das im Kontext sehen.
Ja.
Es gibt noch ein Side-Note, der nochmal bestimmtes Licht auf diese Figur José Menendez wirft. Und zwar ist das im Folge einer Doku-Serie irgendwann aufgetreten, die heißt Menendez and Menudo, Boys Betrayed. Und da hat hast du davon gehört, oder was?
Nee, das ist ja die Band, die er
genau pushen
will, ne? Die Latino-Band.
Ja. Genau, und ja, stimmt. Und da gibt es ja auch diese Geschichte, die auch eben diese Missbrauchsgeschichte nochmal aufgreift, ne? Also das ist, dass der Bandmanager eben den Sänger dieser Band, Joy Rossello, wie soll ich sagen, unter Drogen gesetzt hat, in die Villa von Menendez geschafft hat, wo er wieder unter Drogen sitzt und dann von beiden missbraucht wurde.
Echt?
Ja. Also,
ach, krass.
Der scheint das dann auch nicht nur mit seinen Kids gemacht zu haben. Ne? Und das, also das wirft ja auch wieder einfach ein Licht auf diese Person. Ne? Also so oder so kann man davon ausgehen, das ist einfach kein erfreulicher Mensch.
Also wir sind uns mal alle einig, dass in einer normalen Situation, wenn der einfach ganz normal jetzt noch leben würde und nicht ermordet worden wäre, dann hätte man einfach auch gesagt, so, keine Ahnung, der Typ muss mal mindestens ins Gefängnis.
Ja, absolut. Und wie du schon gesagt hast, ohne das kleinreden zu wollen, was die beiden letzten Endes getan haben mit ihren Eltern, dass der auf jeden Fall auch diversen Dreck am Stecken hatte und ein sehr, sehr unerfreulicher Mensch war, das ist offensichtlich Fakt, dass der auch seine Frau in eine sehr unglückliche Ehe gezwungen hat, ist auch Fakt, die aber scheinbar ja auch Täterin war, trotz alledem. Ne? Das ist einfach eine sehr, sehr verkorkste Familiendynamik und ich finde es fast schon folgerichtig, dass die auf eine gewaltsame Art und Weise endet. Also ich glaube, wenn du mit so einer eisernen Hand regierst und dann auch noch erstmal diese Übergriffe außen vor, dann legst du ja den Grundstein dafür, dass irgendwann Gewalt auch auf dich zurückkommt. Ne?
Ja, möglicherweise. Also, ja, ist wahrscheinlich was dran. Ich habe halt noch meine Probleme damit, diese Gewalt zu rechtfertigen, weil die halt einfach wirklich übertrieben brutal war. Und keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. In aller Seelenruhe bis zum Ende ihres Daseins weiterzuleben, wäre jetzt aber auch nicht passend.
Das stimmt, aber der Zug ist ja nun schon vor sehr langer Zeit abgefahren.
Das stimmt.
Also insofern, Schlusswort für mich von meiner Seite aus. Ich gönne den beiden ein verspätetes Happy End. Ich würde denen ihre Haftentlassung nach all dieser Zeit mittlerweile wirklich gönnen und ja, ihnen einen, weiß ich nicht, glücklichen Lebensabend wünschen.
Ja.
Mein Fazit, ein krasser Fall. Ich bin froh, mich damit nochmal beschäftigt zu haben, denn das hat für mich auch nochmal neue Facetten hochgespült. Qualitativ wieder sehr, sehr hochwertige Serie, die mich auch teilweise sehr gerührt hat, die mich aber teilweise auch nicht so abgeholt hat wie Dahmer, eben aufgrund dieses erwähnten Disconnects mit diesen fast schon überspitzt, ja, ins Komische gehenden Szenen teilweise,
ja.
Die mich wirklich gestört haben, auch ehrlich gesagt, im Umgang mit dem Basismaterial. Trotzdem absolut sehenswert und ja, vielleicht.
Auch eine Sehempfehlung deinerseits.
Ja, Sehempfehlung meinerseits definitiv.
Wenn wir nicht zu viel hier verraten haben, ne? Also.
Ja, gut, im Prinzip haben wir sehr, sehr viel verraten, aber.
Wir haben eigentlich schon alles ausgeplaudert.
Guckt es euch aber trotzdem an.
Es ist immer noch was anderes, es zu sehen, ja. So ist es.
Ja, ich bin fix und fertig. Wir haben ja eigentlich noch super viel vor uns, ne? Wir haben noch ganz viele Fragen. Wir hatten mal so ein Q&A auf Insta. Die wollten wir noch beantworten. Das war vor deiner kurzen Pause. Die müssen wir auch mal irgendwie zeitnah beantworten. Was wäre, wenn, habe ich jetzt gar nicht gemacht. Wir haben jetzt aber auch super viel rumgeredet. Ich habe, wie gesagt, den Urlaub noch so ein bisschen in den Knochen. Ich habe jetzt auch gar nichts mehr so auf der Pfanne. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du erzählen möchtest?
Nee, ich will jetzt auch schlafen gehen. Jetzt ist schon wieder spät geworden. Also wir haben nicht ganz so spät, dass der Tatort jetzt schon wieder fast wiederholt wird, aber es ist schon, auf jeden Fall haben wir den, es ist jetzt schon fast so Mitternacht-Session angesagt. Mal gucken, was dann so im Programm läuft. Ich bin auch mal gespannt. Ich glaube, ich werde jetzt eher so, um wieder runterzukommen, mir so ein paar Iceman-Interviews reinziehen.
Ich schick dir gleich mal so, es gibt da so ein paar und ich schick dir dann mal so das Beste gleich.
Okay.
Und ich glaube, ich werde mich mal mit der Richard-Struktur beschäftigen weiterhin.
Das klingt auch sehr gut.
Ja, ich liebe ja so Rabbit Holes, ne? Und ich liebe tatsächlich auch diese ganze Atlantis-Thematik, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Und auch diese Frage, wie können Gesellschaften irgendwie verschwinden?
Ja.
Und ich meine, das können sie ja, das haben wir, das sehen wir ja. Die Inka, die Maya, die hatten quasi Hochkulturen, es gab Hochkulturen im mesopotamischen Bereich, die zwar auch Spuren hinterlassen haben, aber angesichts ihrer geografischen und zeitlichen Ausdehnung doch sehr wenige Spuren hinterlassen haben. Oder Dinge wie, weiß ich nicht, das phönizische Weltreich, das ja, Weltreich, natürlich klingt das jetzt etwas hochgegriffen, aber was ja auch große Teile der damals bekannten Welt umspannt hat. Immer wieder sind Kulturen verschwunden, halt nicht so spurlos, wie es dann Atlantis gewesen wäre, aber im Sand der Sahara, da irgendwo im Nichts in Mauretanien, wer weiß, was da alles so verborgen liegt, ne, unter irgendwelchen Dünen.
Das ist super spannend, ne? Wir wollen ja immer ins Weltall reisen und da ganz viel herausfinden, dabei gibt es hier auf der Erde noch genügend Rätsel, die entdeckt werden wollen.
Ja, ich habe im Zuge dessen dann auch mal gelesen, da im Zuge dieser Sahara-Struktur und diverse Grünphasen und so, und es gab da irgendwie auch mal Wassermassen und Flüsse und was weiß ich was. Und im Zuge dessen habe ich dann auch gelesen, dass die einfach auch weitestgehend noch unerforscht ist. Und das ist halt auch so krass, ne? Man denkt immer so, man denkt immer zumindest so, unsere Landmassen, die haben wir eigentlich schon super, super abgeschlossen. Dass die Tiefsee noch unerforscht ist, ist geschenkt, ne?
Das weiß man, ja.
Aber dass es dann immer noch so auch auf der Landmasse noch Bereiche gibt, die noch nicht so richtig krass erforscht sind, das ist halt, das
kann
auch
man sich nicht vorstellen.
Ganz interessant, ne?
Ja.
Dass die, also ich finde es halt super spannend, dass die Welt immer noch Geheimnisse bereithält.
Ja, und wahrscheinlich gibt es, keine Ahnung, mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es ausreichend Satellitenbilder, die so die Sahara einmal komplett abbilden können, so in jedem Winkel sozusagen einmal beleuchten können und irgendwie mit Google Earth komplett nah ranzoomen können, was auch immer möglich ist technisch. Aber halt unterirdisch nachschauen, das geht nicht.
Exakt, ja. Tja, ja, ich lese mich da jetzt weiter ein, ich schicke dir die Iceman-Tapes und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Ich sehe schon, komm, wir machen bald hier so einen Welt der Wunder angehauchten Podcast.
Würde ich voll geil finden. So ein Mystery.
Wir könnten das bei Stockboot mit einfließen lassen. Ich glaube, da drücken die Leute ein Auge zu.
Ja, machen wir. Das machen wir.
Das ist hier und da oder so ein Special. Wir haben ja eh so ein bisschen Freiheiten dann.
Ja.
Dann,
muss ich irgendwann nochmal Stefan dazu holen, der ja Gastgeber war in einer unserer Folgen, auch mal ganz, ganz kurz einen Redeanteil und glaube ich, der Mensch in meinem Umfeld, der am tiefsten in der ganzen UFO-Thematik drin ist.
Ach was, echt?
Ja.
Ach, das ist ja gut zu wissen. Ja, ich bin ja quasi mit Erich von Däniken großgezogen worden.
Das ist teilweise sau interessant, weil der Stefan halt wirklich ein reflektierter, intelligenter Kopf ist, ne? Aber der halt auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, jetzt ohne halt so Aluhut-Scheiße zu erzählen.
Ja, aber wenn das Wort UFOs fällt, dann schaltet der ab, ja? Okay.
Aber das müssen wir, dann müssen wir mal so eine Dreierfolge starten.
Wir müssen auf jeden Fall das, aber der hört das jetzt, ne? Aber trotzdem, bei der nächsten Folge, die wir zu dritt machen, die jetzt noch nicht offiziell um UFOs geht, werden wir einfach zwischendurch immer wieder das Wort einschwieren. Hallo UFOs.
Ja, geil. Vielen Dank, dass du diese Serie geguckt und mit mir besprochen hast. Und,
sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, den Fall haben wir durch. Ein weiterer Fall von meiner Liste, den ich streichen kann. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Lasst uns doch bitte an euren Gedanken teilhaben zum Fall Menendez. Wie seht ihr die ganze Geschichte? Kanntet ihr den Fall vor der Netflix-Serie? Habt ihr die Serie schon gesehen? Wie findet ihr die? Und dann hört ihr uns tatsächlich, diese Folge wird jetzt Montag rauskommen, dann hört ihr uns tatsächlich übermorgen schon wieder in der nächsten Radiofolge. Ja.
Yes, so sieht's aus. Und wir freuen uns auf eure Designs.
Oh ja, haut mal richtig rein. Ansonsten, ja, Peace and Love, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Adios.